Du, Andi?
Ja, Thorsten?
Wir haben wie immer nichts für den Vorspann vorbereitet.
Wäre das meine Aufgabe gewesen?
Nein.
Oh, das ist ja gut.
Das war nicht in den Raum gestellt als Vorwurf an dich.
Ungewöhnlich.
Naja, aber eigentlich so vogelfrei. Es ist halt immer noch Vorbereitung. Eine weitere Woche ist rum. Langsam wird es Zeit, dass es losgeht. Aber wir haben schon wieder ein Spiel und einen neuen Spieler, über die wir beide reden können. Also
ja, machen wir das doch einfach.
Dann würde ich auch sagen, Folge lohnt sich. Also legen wir einfach los.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir erstmals von meinem Balkon, denn es ist Sommer, meine Damen und Herren, ist niemand Geringeres als...
Andi, ja, sieht so ähnlich aus wie in Bad Leonfelden hier. Ist fast genauso schön der Ausblick. Wir haben einen wunderschönen großen grünen Baum hinter uns. Ja, und wir sitzen hier auf Thorstens Balkon und lassen es uns gut gehen und hoffen, dass es euch auch allen gut geht und ihr euch freut auf das, was wir jetzt hier zu erzählen haben.
Man könnte auch sagen, auf einem meiner Balkone. Denn ich habe tatsächlich zwei dieser Art. Nein, nicht genau dieser Art, sie sind sehr unterschiedlich. Auf dem anderen stehen alle meine Getränke. Aber ja, wir dachten, es ist ja immer nett, so ein bisschen Abwechslung, zumindest bei den Videofolgen zu haben. Und deshalb sitzen wir hier auf dem Balkon an einem wirklich sehr schönen Samstag. Und er war auch schon sehr schön. Aber bevor wir über unsere Erlebnisse da heute reden, gibt es eine Frage, die du mir stellen könntest.
Ja, eine Frage, die ich dir schon immer stellen wollte, Thorsten, ist... Thorsten, was trinken wir denn heute? Das wurdest du ja auch schon mehrfach gefragt
heute. Ich wollte gerade sagen, also diese Frage wurde mir heute ja mehrfach gestellt und jetzt haben wir auch endlich eine Antwort und ich versuche sie mal so nah wie möglich in die Kamera zu halten. Kann man das sehen? Ja, nicht so richtig. Es ist eine Pepsi Max Tropical. Sie kommt importiert aus den Niederlanden.
Korrekt.
Von den zwei Insolvenzbrüdern von Venlo, oder? Oder wo hast du sie geholt?
Nee, ich habe sie bei den zwei Brüdern geholt, genau. Sie ist von mir persönlich importiert aus den Niederlanden. Habe keine Kosten und Mühen gescheut und bin auf meinem Tretroller dahin gefahren.
Ja, sie ist eine Pepsi Max, so ist sie da noch gebrandet. Sie kommt ursprünglich aus UK, wenn ich das hier richtig sehe. Und weil es eine Pepsi Max ist, hat sie nur 3,9 Gramm Zucker. Hä? Das ergibt doch keinen Sinn. Da steht oben No Sugar. Aber auf dem Aufkleber steht 3,9 Gramm.
Ja.
Den müssten wir mal runterknibbeln und das Original sehen. Aber erstmal trinken wir.
Ja, cheers.
Cheerio, Miss Andy. Sehr nah dran an der Mango Pepsi.
Ja, es ist ein bisschen Ananas hier drauf abgebildet.
Aber Melone. Eigentlich schmeckt es fast nur nach Mango, ja. Finde ich.
Ist nicht schlecht, aber ich hatte irgendwie mit größerem Geschmacksfeuerwerk gerechnet.
Die Frage ist, wer von uns knibbelt jetzt? Um den wahren Zuckergehalt herauszufinden. Aber wenn es eine Max ist und da oben No Sugar steht, dann kann 3,9 doch einfach nicht.
Nee, eigentlich nicht.
Aber da steht ja Kohlenhydraten 3,9 und Waffen Zuckers 3,9.
Ja, also während du dich jetzt darüber aufregst, dass ich keine Widmung vorbereitet habe und dann in den nächsten Teil überleitest, knibbel ich schon mal.
Ja, knibbel du. Ich habe aber natürlich da total mit gerechnet, dass du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Ich bin wie einer dieser Lehrer, die irgendwann ihre Schüler aufgegeben haben. Die sagen, naja, der Andi, der hat eh wieder keine Hausaufgaben gemacht. Wenn er beim einen Test, wo er vorne an die Tafel muss, gut abschneidet, dann gibt es halt die 4 und dann ist er halt irgendwie durch, ne? Darum irgendwie eine 4. Aber wir freuen uns dann ab nächster Woche. Vielleicht müssen wir das diese Saison auch mal anders machen. Irgendwann gehen uns ja auch die Spieler aus. Und, was steht da?
Zero.
Ja.
Entschuldigung, ins Mikro nochmal. Zero. Das ist 0,0,0,0. Das ist einfach ein falsches
Etikett.
Werden wir die niederländischen Importeure für verklagen.
Ja, genau. Wer hoffentlich kein falsches Etikett ist, das ist unser neuer Spieler. Es gab eine Neuverpflichtung, einen Namen, den man, ja, wenn man in der zweiten Liga sich so ein bisschen auskennt, durchaus schon mal gehört hat, nämlich Philipp Förster kommt, letzte Saison noch beim KSC, davor unter anderem in Stuttgart, und wird die Nummer 10 bei uns tragen. Interessanterweise, genau wie Marcel Benger, nur ein Vertrag bis 2027. Aber bevor wir über ihn sprechen, ziehen wir rasch unsere Kopfhörer wieder auf.
Na gut.
Denn, ihr kennt uns ja inzwischen, wir reisen durch die Lande mit unserem Mikrofon und dem mobilen Kassettenaufnahmegerät. Kennst du diese alten Reportergeräte?
Ja, natürlich.
Mit so einem Band. Ja gut, viele junge Leute kennen die vielleicht nicht, die man wirklich in so einer Umhängetasche trägt und dann das Mikro dann angeschlossen die Interviews mit den Leuten aufgezeichnet hat.
Später haben Videokameras tatsächlich auch so funktioniert. Mein Onkel hatte eine Videokamera, die hatte ein Kamerateil und dann eine separate Umhängetasche, mit der du dann VHS aufgenommen hast.
Ja, und genau so funktioniert das bei uns auch. Wir reisen durch das Land. In dem Fall war ich bei Jörn Kreuzer schnell in Karlsruhe, nur für diesen O-Ton. Es gibt ja auch keinen anderen Weg. Das ist wie bei den Simpsons, wo das Eis aus der Arktis an Apu, aus der Antarktis an Apu geliefert wird.
Anders geht's nicht.
Ne? Wo er auch sagt, ja, wenn sie einen besseren Weg haben, um Eis herzustellen, dann bitteschön. Und so ist es auch bei uns. So nehmen wir die O-Töne auf. Und ja, der gute Jörn, der uns ja schon zu Fabian Schleusener so ein bisschen was erzählt hat, der setzt uns jetzt auch ins Bild zu Philipp Förster und seiner Zeit beim KSC.
Hallo ihr Lieben, ich bin's schon wieder. Ich soll euch heute was über eure neue Nummer 10, Philipp Förster, erzählen. Im Gegensatz zu Fabian Schleusener, den ich euch ja auch schon vorgestellt habe, fällt mir aber bei Philipp Förster eine Beurteilung viel schwerer. Vor allem eine Beurteilung, die Philipp Förster gerecht wird. Fangen wir vielleicht mal chronologisch an. Philipp Förster hat sein erstes Spiel für den KSC letzte Saison ausgerechnet am 4. Spieltag in Düsseldorf bestritten. Er kam also während der Saison, hatte schon in der Sommerpause und in der Sommerpause davor teilweise im Bildpark mittrainiert. Und warum man ihn verpflichtet hat, das lag meiner Meinung nach auf der Hand. Man holte einen erfahrenen Spieler, der die zweite Liga kennt, der auch schon die Bundesliga kennt. Und mit dieser Erfahrung sollte er den Kader definitiv bereichern. Das Ergebnis waren dann 27 Einsätze unterm Strich. Da hat er 4 Assists gegeben. Man muss aber auch fairerweise und offen sagen, dass er eigentlich in keinem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte. Also so, dass man gesagt hat, Philipp Förster ganz klar Man of the Match. Er ist also eher mitgelaufen, hat mit der Mannschaft gewonnen, hat mit der Mannschaft verloren. Das muss ja auch weiter nicht schlimm sein. Unfair wurde die Beurteilung meiner Meinung nach von Philipp Förster dann vom Umfeld, weil er so als Gesicht der Stagnation beim KSC unter Christian Eichner gesehen wurde. Es wurde relativ viel gemeckert an ihm. Oh, der Philipp Förster, der muss jedes Mal spielen, der bringt doch keine Leistung und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt war Philipp Förster Teil eines Ganzen. Seine Zahlen sind nämlich gar nicht so schlecht, wenn man sie genauer mal anguckt. Also 84% Passquote, das passt ja eigentlich, auch 50% seiner Dribblings gewonnen beispielsweise. Und von daher, ja, also die Ansätze waren definitiv da, aber insgesamt war sein Auftreten oder sein Agieren bei uns etwas unglücklich. Und vielleicht die symbolischste Situation dafür ist in Bielefeld. Da war ich im Stadion. Wir liegen durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit der Halbzeit schon 1-0 hinten, haben dann den Ball zum Anstoß. Der Anstoß wird total unglücklich ausgeführt. Philipp Förster muss grätschen, will den Ball retten und grätscht den Ball direkt in den Lauf des Gegenspielers, der nach 10 Sekunden bei eigenem Ballbesitz nach Wiederanpfiff das 2-0 für Bielefeld erzielt. Und das wird bei mir und Philipp Förster immer hängen bleiben im Kopf. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Philipp Förster eine Bereicherung sein kann für Fortuna Düsseldorf. Ich meine, er hat ja schon die Rückennummer 10. Auf der 10 wird er agieren. Da passt er ganz gut hin. Er ist nämlich nicht mehr der Allerschnellste, zumindest für Zweitliga-Verhältnisse, sage ich mal. Aber mit seiner Passsicherheit, mit seinen Ideen, wenn er Leute drumherum hat, vor allem mit diesem Zweisturmsystem, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass der neue Trainer bei euch irgendwie bevorzugt, kann er da sehr wertvoll sein. Und er kennt vor allem auch Fabian Schleusener. Von daher wird da die Chemie stimmen. Der kennt die Laufwege und vielleicht wird er den dann schön mit Assists füttern. Ich wünsche dem Pippo jedenfalls bei euch alles Gute und hoffe, dass er nach ein, zwei eher schwierigeren Jahren wieder eine sehr gute Saison hat. Aber die Voraussetzungen sind definitiv da. Liebe Grüße, falls ihr Vögel gehört habt, aus Dänemark von der Ostseeküste. Ciao, ciao.
Ja, vielen Dank, Jörn. Falls ihr Vögel hier hört, dann sind sie aus dem Herzen Düsseldorfs, hier aus dem Hinterhof. Auch ich bekomme hier manchmal Besuch von den grünen Papageien, die in dieser Innenstadt zu Hause sind.
Der bringt keine Leistung.
Der bringt keine Leistung. Ja, aber er hat da eigentlich schon ein ganz gutes Thema aufgegriffen, nämlich so die Bewertung. Denn ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen auf Social Media unterwegs war in den letzten Tagen nach der Verpflichtung, dann hat man schon so ein bisschen den O-Ton gerade auch von KSC-Leuten mitbekommen, die jetzt nicht alle so positiv über ihn gesprochen haben. Aber ich glaube schon, dass er, ich musste den Andi gerade ermahnen, dass er seine Dose auch auf einen Untersetzer stellt. Da bin ich streng. wie bei allen Dingen. Ne? Zuckerbrot und
ein strenger, aber liebevoller Thorsten.
Vater, wolltest du sagen, ne?
Ja. Ich bin älter als du, das wird schwierig.
Genau. Also da hat man schon rausgehört, dass die Leute nicht so zufrieden waren. Aber wie Jörn gerade schon durchaus wahrscheinlich nicht ganz so unrecht bemerkt hat, ist das auch ein bisschen Ausdruck einfach einer nicht zufriedenstellenden Saison bei Karlsruhe, glaube ich. Und ja, aber wir werden uns jetzt ein bisschen nochmal genauer angucken, was er für ein Spieler ist. Jörn hat uns da ja schon ein paar Steilvorlagen gegeben. Vielleicht als allererstes mal so die Eckdaten. Er ist 31 Jahre jung aus unserer Perspektive, aus mancher Leute Perspektive alt, Linksfuß und geboren in Bretten, Andi.
Ich kenne eine Zaunfahne,
ja.
Adler Bretten.
Ach.
Und die hängt, glaube ich, bei FC Schalke.
Okay,
aber
ich kann dir helfen, es liegt bei Knittlingen und Walsbachtal.
Ach, da, so, ja, ja.
Das jetzt ist, weißt du.
Ich hätte jetzt Hagen. Oder so die nee. Kante? Nee?
Nee, gar nicht. Es ist tatsächlich bei Karlsruhe.
Ah ja.
So nicht direkt zwischen Karlsruhe und Pforzheim, aber das sind so die beiden größten Städte, die am nächsten sind. Also er kommt aus der Ecke, er war auch in der Jugend beim KSC und er ist jetzt sozusagen zurückgekehrt gewesen letzte Saison. Dazwischen hat er aber durchaus viele Stationen schon gehabt. Also er war in Mannheim, auch in Nürnberg. Sein Durchbruch hat er tatsächlich beim SV Sandhausen in der zweiten Liga gefeiert. Von dort ist er nach Stuttgart in die Bundesliga gegangen, hat immerhin 83 Bundesligaspiele absolviert, 8 Tore, 11 Vorlagen. Also das ist kein unerfahrener Mann, 137 Zweitligaspiele, 16 Tore, 18 Vorlagen da. Die hat er dann aber vor allem für Bochum, Darmstadt und eben den KSC erzielt. Also wir bekommen hier schon einen, der hat mal höher gespielt. Ne? Also ganz klar, hier, das kann man so sagen, ist ein Zehner, hat auch diese Rückennummer bei uns bekommen. Offensives Mittelfeld kann grundsätzlich sicherlich auch auf den Achterpositionen spielen und theoretisch, so stand es zumindest bei Transfermarkt, auch Mittelstürmer,
okay.
Wobei ich das nicht sehe. Ist 1,88 groß, also klar könnte man sagen, ist jetzt kein kleiner Wuseliger, ne? Aber da sehe ich ihn logischerweise eher nicht, vielleicht als hängende Spitze, aber die 10 ist schon seine Position und wir haben es gerade schon gehört, sagen wir mal, das defensive Spiel, das ist seines nicht, weshalb er wahrscheinlich auf der 10 am besten aufgehoben ist. Grundsätzlich, wenn man die Daten sich anguckt, hat der Jörn schon gesagt, also gerade seine Passqualität und auch der Abschluss sind gut. Er gilt als guter Standardspezialist,
okay.
Was uns auch ein bisschen im Kader fehlt. Bisher ist das Konzbruch so ein bisschen, aber das wäre natürlich auch gerade für die Stammelf nicht unwichtig, dass wir da jemanden haben für Eckbälle, Freistöße etc. Ist nicht der Schnellste, hat Jörn auch schon gesagt.
Macht nichts, der Rest im Kader ist so blitzschnell.
Wir haben so eine Tempomannschaft, da ist das egal.
Ja,
ja, das passt zwar grundsätzlich ins Bild, aber das ist natürlich ehrlicherweise auch nicht das, was man gelesen hat. Wenn du dich erinnerst, es gab mal den Bericht in der Rheinischen Post, dass wir auf der 10 jemanden suchen, der aber auch auf den Flügeln spielen kann mit einem gewissen Tempo. Stichwort Polyvalenz, ja, ja. Damit wir diese Plätze abdecken. Das Profil ist er definitiv nicht. Das ist ganz wichtig, das zu sagen. Und das ist aber auch der Punkt, das hat man, wir kommen gleich auf das Spiel gestern in Hannover, das hat man auch ein bisschen, na, sagen wir mal,
erkennen können.
Ganz genau. Also darum, ich sag mal, was das Thema betrifft, kommen wir auch noch heute zu. Wir sind langsam ein bisschen besorgt, was das Tempo unseres Kaders betrifft. Dass das im Moment vor allem die jungen Spieler sind, die jetzt nicht zwingend Startelf-Kandidaten sind, naja. Also wie Kilian Saug oder Anas Slimani. Das könnte ein Problem werden. Aber ja, da müssen wir vielleicht an anderer Stelle noch drüber sprechen. Grundsätzlich, es gab, dafür möchte ich kurz mal werben, eine sehr schöne Analyse auf X von Fortuna Zone. Ich werde die auch in den Shownotes verlinken, wo er ihn so ein bisschen von den Daten mit Schinter Appelkamp verglichen hat.
Ja.
Da war es ganz interessant, dass zum Beispiel Förster jemand ist, der deutlich mehr progressive Läufe macht. Also bedeutet, dass er mit dem Ball am Fuß in Räume vorstößt, um das Spiel natürlich nach vorne zu verlagern,
ja.
Also Stichwort Vertikalität, während Appelkamp, und ich glaube, das kann man auch von unseren, sagen wir mal, als anekdotische Evidenz von unseren Eindrücken bestätigen, Appelkamp ist weniger ein Spieler, der den Ball selbst vorantreibt, sondern der hin und her passt,
ja.
Ne, viel auf, zwar auf Ballbesitz setzt, aber eben nicht so viel Raum macht mit dem Ball am Fuß, sondern eher dann immer auf die Pässe setzt. Also da ist ja, kann man sagen, Förster vielleicht so ein bisschen mehr der aktive Gestalter, mhm, während Appelkamp, das ist, sagt auch die Analyse von Fortuna Zone, mehr so der Ballverteiler ist. Und ich glaube, das deckt sich zumindest bei Appelkamp, also so viele Spiele von Förster habe ich bewusst noch nicht verfolgt, deckt sich auch so mit meinen eigentlichen Eindrücken. Was interessant ist bei den Daten, Appelkamp hat mehr Schlüsselpässe gespielt, also Pässe, die zu gefährlichen Situationen führen. Das ist ein bisschen mehr seine Stärke, aber Förster ist eben besser darin, das Spiel nach vorne zu verlagern. Also eben progressive Läufe und damit auch progressive vertikale Pässe. Also etwas, von dem wir schon gesagt haben, zum Beispiel gegen Dortmund, das fehlt uns. Ja. Und ich glaube, Paul hat es uns auch erzählt gehabt im Gespräch hinterher, dass der Coach das auch gegen Dortmund immer eingefordert hat.
Wir brauchen Tiefe.
Tiefe. Ne? Also vertikale Pässe nach vorne, in die Spitze. Und dafür ist er eigentlich der Richtige. Wir haben ihn gestern noch nicht so unfassbar lange gesehen. Ich hatte aber den Eindruck, weil die zweite Halbzeit natürlich grundsätzlich besser war, wir reden gleich genau über das Spiel, dass es mit ihm auch etwas strukturierter wurde. Aber es ist noch zu wenig, um das natürlich als definitives Urteil jetzt an dieser Stelle sagen zu können. Achso, und er hat aber tatsächlich einen höheren Balleroberungswert als Appelkamp im Vergleich, bei dem man jetzt ja auch nicht sagen würde, dass er ein Defensiv Spieler war, also der hat mal hier und da einen Ball stibitzt, aber ehrlicherweise, also Appelkamp habe ich nicht grätschen sehen. Ne? Also ich glaube, da nehmen sie sich auch nicht so unfassbar viel, die beiden. Das sehe ich jetzt auch auf der 10 nicht so dramatisch. Mhm. Aber wenn wir jetzt zur Einordnung von Förster kommen, bei uns auch in der Mannschaft, es ist ganz klar, aber damit wäre nicht der erste Zehner auf dieser Welt. Die Defensivarbeit müssen ein bisschen andere übernehmen. Mhm. Auf der anderen Seite, gerade in der Zentrale, gibt das System das her. Ein Sechser, ob jetzt Aden oder Benger. Ja. Und die zwei Achter, Hendricks oder Buschama, sind durchaus defensiv erprobt.
Dahinter sollte eigentlich dicht sein.
Ja. Genau. Also da bin ich, was das Thema betrifft, bin ich definitiv nicht besorgt. Ich glaube, das können wir abfangen. Fürs Spiel nach vorne glaube ich auch, dass er so von den Werten, vom Mosaikstein her, ganz gut reinpassen kann. Ne? Also bei all den Dingen, die Leute jetzt sagen, wir wollen nicht vergessen, er hat vor allem erste und zweite Liga gespielt. Kritisch könnte man anmerken, er kennt die dritte Liga nicht. Praktisch kann man aber auch sagen, dass er eigentlich in höheren Ligen gespielt hat, sodass man ein bisschen davon ausgehen kann, dass er durchaus eine herausragende Rolle in der dritten Liga annehmen kann.
Ja.
Wenn, und das ist dann eben der entscheidende Punkt, wenn er seine Leistung konstant bringt, und das war leider zuletzt ein bisschen bei Karlsruhe, das haben wir auch bei Jörn jetzt eben rausgehört, das Problem, auch in Darmstadt war man da nicht immer hundertprozentig zufrieden mit ihm, weil man eben immer gesehen hat, und das kennen wir aber ehrlicherweise von Appelkamp ganz genauso, man hat gesehen, das ist das Level, das kann er erreichen, und dann bei Appelkamp war es auch häufig verletzungsbedingt, und dann kommt er da aber vielleicht nur eine Handvoll Mal pro Saison so richtig hin. Also es gab mal eine Phase unter Thune in der Rückrunde vor der Relegation, da hat er echt mal so einen Lauf gehabt, wo du das Gefühl hattest, also Appelkamp, jetzt ist er gut drauf, aber eben nie so konstant, und genau das scheint bei Förster auch ein bisschen das Problem zu sein. Aber es ist eine andere Liga und deshalb ein anderer Anspruch, und die Erwartungshaltung ist natürlich ganz klar, dass er in dieser Liga eine prägende Rolle übernehmen kann. Weil dafür, wenn du die Vita liest, ist das ein Spieler, wo du sagst, okay, der ist vielleicht ein bisschen zu gut für die dritte Liga. Aber graus alle Theorie, das haben wir auch schon bei Spielern in der zweiten Liga gedacht, und dann sind wir irgendwann abgestiegen mit denen. Man sollte jetzt nicht zu euphorisch sein. Ich glaube aber, diese arg kritischen Stimmen, also es gibt ja wirklich Social Media Accounts, die sich irgendwie Pippo raus oder sonst was genannt haben.
Ist ernsthaft? Ein
Instagram, Handle oder so. Wo ich auch gedacht habe, boah, dafür, dass der Spieler so kurz bei euch war und eigentlich aus der eigenen Jugend kommt, übergießt ihr den ganz schön viel Abneigung.
Unnötig,
ne? Ja, also das fand ich ein bisschen seltsam, aber ich finde, Jörn hat das ja eigentlich ganz gut eingeordnet, dass das vielleicht auch woanders herkommt oder eben aus so prägnanten Szenen, wo er einmal so ganz klar so ein Gegentor verschuldet hat oder sowas.
Ne? Wobei jetzt, also ich kann die Szene nicht, ich weiß nicht, ob du sie vor Augen hast.
Nein.
Klang jetzt für mich aber auch so ein bisschen, er wollte halt retten und hat das sehr unglücklich gemacht, aber ja, weiß ich nicht, ich finde da, dass den Stock über einen Spieler zu brechen, aus einer Situation heraus immer ein bisschen schwierig. Auch wenn ich manchmal dazu neige, solche Halo-Effekte mitzunehmen, aber
dafür hast du ja mich, damit wir das verhindern. Aber grundsätzlich natürlich ist es halt immer Kaffeesatzleserei. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Einordnung. Das kann ein Spieler sein, der uns weiterhilft. Wir hatten auf jeden Fall den Bedarf auf der 10. Ich finde, man hat auch gestern im Testspiel gesehen, und wir machen jetzt den Übergang dahin, dass andere Spieler diese Rolle nicht so ganz zufriedenstellend ausfüllen. Und ich hoffe, dass er da die Lösung ist. Was das kadermäßig jetzt allerdings bedeutet, wir haben es anfangs gesagt, in Bezug auf Tempo, ja, da haben wir leider weiterhin kein Tempo hinzugefügt. Und ich hoffe, dass uns zumindest dieser Aspekt nicht auf die Füße fällt. Aber lass uns, und wir machen es nämlich heute chronologisch, dann lass uns doch als nächstes, würde ich sagen, über den Test in Hannover gestern reden. Wir hatten da schon kurz drüber gesprochen, dass der ohne Zuschauer stattfinden würde. So kam es. Er fand auch ohne Livestream statt.
Zumindest von Fortuna nicht, ja.
Ja, insgesamt muss man fast sagen, ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich weiß nicht, ob jetzt die Leute, die noch verblieben sind in der Medienabteilung, ob die alle Urlaub hatten oder sowas. Ne? Das Spiel wurde jetzt praktisch nicht ernsthaft, außer drei Tweets
zu den Toren. Ja, der Fotograf am Spielfeldrand, der immer dabei ist, der war auch da, den habe ich gesehen. Der saß
hinterm Tor. Ja, aber es gab zum Beispiel nicht mal die Aufstellung, die typische von Fortuna gepostet, mit dem Kader
stimmt,
und so.
Ja, ja.
Also, ne, ich finde es halt insofern, also ich verstehe das, dass es halt aktuell auch gar nicht so einfach ist und ich will es jetzt auch nicht massiv kritisieren, aber ich sage jetzt mal, gerade bei einem Spiel, wo die Leute auf Informationen angewiesen sind, weil sie wirklich nicht selbst hinfahren können, wie in Monheim jetzt zum Beispiel, da hätte ich das vielleicht ein bisschen wichtiger gefunden, dass wir gerade da ein paar mehr Infos aus Fortuna-Hand bekämen. Ich weiß jetzt nicht, ob heute nochmal eine Zusammenfassung vielleicht auch mit einem Trainer-O-Ton ist oder so, weil ich habe fast nichts dazu gelesen, außer ein bisschen in der Rheinischen Post. Ne? Und das ist dann irgendwie immer schade, wenn das jetzt nur auf dem Wege dann so ein bisschen geht.
Aber es gab ja immerhin einen einigermaßen wackeligen Stream von Hannover 96.
Genau, genau. Und ich habe auch wirklich Verständnis, das muss man dazu sagen. Wir müssen natürlich auch da gerade auf die Kosten achten. Darum verstehe ich auch, dass wir immer mal jetzt nicht von vornherein sagen, es gibt auf jeden Fall einen Livestream. Und in dem Fall hatte man halt, anders als sagen wir mal bei St. Tönnies, wo du weißt, ja, die werden halt keinen anbieten, hast du halt einen bei Hannover und dann kannst du sagen, naja, in dem Fall können wir vielleicht das Geld sparen, weil die Leute können es ja bei Hannover gucken. Also ich will damit sagen, ich habe da durchaus Verständnis dafür. Mir geht es eher darum, man hätte ja trotzdem ein bisschen selber begleiten
zusätzlich
können.
Aufbereiten,
ne? Genau, also zumindest bisher habe ich da nicht so viel wahrgenommen. Sei es wie es ist, es wurde also dieses Testspiel gespielt. Hannover mit einer, ja, etwas verstärkten Ersatz bis Nachwuchself, weil sie heute ihre Saisoneröffnung hatten gegen Zwolle. Das haben sie gestern verkündet.
Der Hoppack, der Hopper-Club.
Aber ja, und genau, stimmt. Die haben ja, also gestern ja wirklich massiv Werbung dafür gemacht. Ja, ja. Sie hatten, glaube ich, wirklich Sorge, dass die Leute nicht ins Stadion gehen. Ich weiß es nicht.
Das, wo die Sitzschalen alle neu sind.
Also ist aber auch wirklich besser jetzt. Also ja. Es wurde mit viel Freude und Wohlwollen in der Rasenfunkgruppe aufgenommen, dass das Hannoveraner Stadion jetzt auch sieht. Aber weißt du, wie das Spiel zustande gekommen ist?
Zwolle oder gegen uns?
Nee, gegen uns. Denn, also da habe ich eine These. Wenn du die Vorbereitung siehst, unsere ganzen Vorbereitungsspiele,
ja.
Es gab immer eine Sponsorenverbindung. Ne? Wenn du dich erinnerst, Vodafone Dortmund, Merkur im Rheinstadion, Mannheim,
Jaila,
St. Tönnies, ja. Benrad war wirklich, glaube ich, zum Jubiläum einfach.
Genau.
Merkur ist nämlich als Sponsor bei Hannover eingestiegen.
Ist das so?
Ist
das so. Habe ich gar nicht mitbekommen.
Richtig, haben sie selbst die Leute in Hannover nicht so richtig mitbekommen. Ich habe es durch den Rasenfunk, den Austausch mit Tobias Rieger, liebe Grüße, mitgekriegt, der das auch überraschend verkündete. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, und jetzt wird doch ein Schuh draus. Ne?
Klar.
Mit der Sonne und so. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hat sich, glaube ich, auch niemand in Hannover drüber gefreut. Aber ich glaube, es gibt da möglicherweise diesen Zusammenhang, dass es so zustande gekommen ist. Weil es ein bisschen random, dass wir 3 Stunden nach Hannover für so einen Test eigentlich fahren, ehrlicherweise. Ne?
Ja, hätte man wahrscheinlich auch irgendwas Kürzeres finden können. Ne?
Wahrscheinlich schon. Ja. Und okay, dass die niedersächsische Polizei und das niedersächsische Innenministerium, was das Thema Fußball betrifft, sowieso eines der problematischsten ist. Nein, es ist jetzt nicht problematisch, dass ein Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert. Auf der anderen Seite fragt man sich immer, weil organisierte Szenen fahren da nicht hin zu solchen Spielen.
Nee, da ist jetzt nicht mit Morden und Brandschatzen zu rechnen.
Nee, und das ist ja auch immer dasselbe in den Niederlanden, immer so ein bisschen nicht. Manchmal verstehe ich die Aufgeregtheit nicht, aber sei es wie es ist, also keine Zuschauer zugelassen. Wir haben uns jetzt auch nicht um eine Medienakkreditierung bemüht, denn ist ja mal das aus dem privaten und beruflichen Terminplan. Man soll es kaum glauben, aber beide üben Berufe aus. Das auch noch rauszukratzen, so ein Testspiel, das wird schon alles diese Saison sowieso schwer genug
allerdings
mit anderen Dingen. Wenn ihr wisst, was hier hinter den Kulissen schon gerade in Bewegung gesetzt werden muss, damit das alles passt. Darum, nein, wir waren auch nicht vor Ort, aber wir haben natürlich beide das Spiel gesehen. Die Startelf von Fortuna, die ließ durchaus schon ein paar Vermutungen zu, was jetzt auch die Startelf für Mannheim betrifft. Wir haben ja das Startelf-Thema letzte Woche so durchgeführt. Ich glaube, da hat sich an den grundsätzlichen Einschätzungen nicht sehr viel geändert. Das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Aber es ist natürlich interessant insofern, dass wir ohne Jurid Hendricks geprobt haben. Schlicht und ergreifend, weil das haben wir nun häufig genug gesagt und ihn selber ja auch bestätigen lassen. Genau. Dass er noch eine Rotsperre aus Münster mitbringt, deshalb in der Partie ausfällt. Und Alexander Ende wollte eben ausprobieren, wie die Startelf aussehen könnte ohne Jorrit Hendricks. Folgendermaßen, also Lasse Riese im Tor ist klar, es wurde nie verkündet, dass er die Nummer 1 ist. Aber ich denke,
das scheint wohl
die
so.
Testspiele, die alle relevanten Testspiele gegen starke Gegner lassen keinen anderen Schluss zu. Dann die Viererkette. Ja, also es sieht zumindest so aus, als hätte sich erstmal Matthias Zimmermann auf rechts durchgesetzt. Das könnte allerdings in Mannheim nochmal ein bisschen durchgemischt werden. Vielleicht rückt er da auch ins Mittelfeld und Van der Sloot startet dort. Ja, dann nicht Noah Eguli, sondern Elias Eguli neben Dominik Heinz in der Innenverteidigung. Nicht zwingend ein Fingerzeig. Im Grunde aus zwei Verletzungsgründen. Erstens, weil Meiser diese Woche ein bisschen kürzer treten musste, wegen seiner
Schambeinentzündung, Reizung, was auch immer,
genau. Die er aber schon aus Augsburg mitgebracht hat. Also das ist bei ihm hoffentlich kein zu chronisches Thema. Ja. Auf jeden Fall konnte er diese Woche nicht trainieren, kam auch gestern dadurch nicht zum Einsatz. Ja. Aber angeblich ist Mannheim nicht gefährdet.
Das ist gut.
Und dann hat sich aber umgekehrt Elias Eguli während des Spiels verletzt. Da sah es nach so einer Muskelgeschichte, spontaner Tipp, Muskelfaserriss oder Zerrung.
Ja, ich meine, ich hatte doch ich glaube, Daniel Thiel hat das ja medial begleitet von der Rheinischen Post und er hatte Alex Ende zitiert mit, ja, wäre jetzt vermutlich auch nicht so wahnsinnig schlimm, wenn ich es richtig rezitiere.
Ja, ich kann mich an den Kommentar erinnern, aber ich würde jetzt mal sagen, Muskelfaserriss, 2 Wochen Pause oder Anriss,
ja,
würde ich dann auch als nicht so schlimm definieren. Ich würde aber ein Fragezeichen setzen, ob Eguli in Mannheim einsatzfähig ist.
Mhm.
Ein bisschen Fragezeichen auch noch bei Meiser. Auf jeden Fall, das war jetzt, sagen wir mal, nicht nur zwingend den Trainingseindrücken geschuldet, sondern eben auch verletzungsbedingt, dass er neben Heinz gespielt hat. Heinz ist gesetzt. Ich glaube, daran besteht kein Zweifel, genau wie Risch, weil er auch keinen richtigen Konkurrenten hat. Elias Aden hat wieder begonnen. Also es würde mich inzwischen sehr wundern, wenn er in Mannheim nicht in der Startelf steht. Und dann eben Buschama rechts und Slimani links. Hat er sich wahrscheinlich nach seinen Auftritten mal verdient.
Ja.
Man hat vielleicht aber schon gesehen, dass es nicht seine Idealposition auf der 8 links in der Raus, ne? Die Hendricks-Position. Und nochmal Konzbruch auf der 10, wie schon gegen Dortmund, auch mit einer vergleichbaren Leistung. Ja, also ich meine, das ist ja nicht böse.
So, war nicht so super.
Aber er ist kein Zehner. Ja. Das wird mir also jetzt nach 2 Testspielen eigentlich immer deutlicher. Er ist halt ein Achter. Ne?
Ja.
Ich glaube, Daniel hat es auch geschrieben bei der RP, hatten wir aber auch drüber gesprochen. Ne? Er ist ein bisschen mehr zurückgezogener Spieler, ist nicht der für die Vertikalen, für die Steilpässe in die Spitze. Das ist nicht sein Ding. Und das hat man leider auch in dieser Halbzeit gesehen. Ja, und vorne Schlottmann im Sturm. Da hatte ich ein bisschen Online-Diskussionen mit ein paar Leuten, die Jordi Paulina gefordert haben.
Okay.
Und ist auch richtig, jetzt die 2 Spiele, wo er gekommen ist, also Hannover und auch gegen Dortmund, hat er auch Schwung gebracht.
Ja.
So richtig viel kommt bei Paulina aber auch nicht rum. Das muss man fairerweise auch dann sagen am Ende. Ne?
Ja, war dann, Abschlüsse waren grundsätzlich da, aber etwas eher neben das Tor als aufs Tor, ja.
Und ich glaube, dass Hottmann zumindest mit seinem Ballfestmachen, also gestern waren alle nicht so toll, uns da im Moment noch mehr helfen kann, hat auch eine größere Routine einfach. Naja, und das Schleusener Gesetz ist, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Hat auch ja jetzt hier in dem Testspiel den Elfmeter in der 2. Halbzeit sehr souverän verwandelt.
Ja, macht er gut.
Hat er so einen 3-Schritt-Anlauf, ne? Ist ja aufgefallen, ganz kurzer Anlauf. Also nicht diesen 2er, also es gibt ja noch den ganz kurzen, wo die fast aus dem Stand den schießen. Aber ist auch keiner, der einen großen Anlauf nimmt, sondern...
Wird auch nicht getrippelt.
Nee, und auch nicht so dieses Lewandowski-Abstoppen oder so. Das hat er jetzt auch nicht dabei gehabt. Aber ja, also das ist so die Startelf und ich glaube grundsätzlich auch realistisch. Ich glaube aber persönlich, dass Slimani wahrscheinlich nicht in der Startelf auftauchen wird. Auch nach den Eindrücken der 2. Halbzeit sehe ich eher Förster auf der 10. Und jetzt ist halt die Frage, was machst du? Also du könntest Konzbruch die Vertretung von Hendricks übernehmen lassen. Oder aber du sagst, Van der Sloot geht in die Viererkette und Zimmermann auf die 8 in die Raute.
Das wäre die Lösung, die ich bevorzugen würde.
Ist auch meine Lösung, so hatte ich es auch gepostet, weil ich glaube, wir brauchen Zimmermann im Moment ein bisschen noch als Führungsspieler, auch auf dem Platz, zumal Hendricks nicht da ist, also sollte die Mannschaft dann auch aufs Feld fühlen. Ja. Dazu, wenn wir mit Van der Sloot beginnen, bei aller Offensivkraft, die er hat, und ich fand auch gestern hat er ein bisschen Schwung gebracht, er hatte eine super Chance in der zweiten Halbzeit, die der Torwart sehr gut hält, Weinkauf bei Hannover, und dann brauchen wir aber vielleicht einen, der grundsätzlich auch nochmal so ein bisschen defensiv denken auf der rechten Seite hat. Und ich glaube, das könnte sich als Pärchen ganz gut ergänzen.
Ja.
Da hätte ich, glaube ich, ein besseres Gefühl als Van der Sloot und Buschama auf der Seite. Buschama würde ich nach links stellen. Also auch
das heißt, Konzbruch rotiert ganz raus.
Ich bin nicht so glücklich mit Konzbruch, das muss ich einfach sagen. Jetzt sowohl in der Vorbereitung, in den Spielen, ich fand nie, dass er so eine richtig auffällige Rolle hat. Also wo man sagt, der gehört in die Elf. Also nehmen wir doch mal Buschama zum Vergleich. Ich finde, Buschama hat immer wieder ein, zwei Aktionen, sowohl defensiv als auch offensiv, die ein bisschen auffällig sind. Wo du sagst, ja, das war ganz gut. Ne? Der hat was, finde ich. Ja? Also der spielt jetzt nicht alles in Grund und Boden, aber der kommt mal einem Gegenspieler vorbei. Der spielt auch mal einen geschickten Direktpass, aber der grätscht auch mal einen Ball ab. Also genau das Paket, was du vom Achter willst.
Ja.
Und das fehlt mir bei Konzbruch dann irgendwie. Nee. Diese auffälligen Aktionen, wo ich sage, ach, das war mal gut. Also klar, hat auch vielleicht mal einen Abschluss. Für mich ist er einer, der eher einer der Verlierer der Vorbereitung tatsächlich. Darum, es kann sein, dass er in der Elf steht. Ne? Wenn der Trainer sagt, nee, Zimmermann bleibt hinten rechts, dann ist wahrscheinlich die Variante, dass du sagst, gern geht Konzbruch auf die Hendricks-Position und Förster auf die 10. Ich rechne schon mit Förster von Anfang an.
Ja.
Und wie gesagt, Arden für mich aktuell noch vor Marcel Benger, der auch eine unglückliche Szene hat. Und vielleicht reden wir noch ganz kurz über die Szenen im Spiel an sich. Wir hatten eine erste Halbzeit, ich hatte es schon gesagt, gegen Hannovers eher Nachwuchsmannschaft. Also Weinkauf hatten sie im Tor, der ist die Nummer 2, der hat natürlich auch ordentlich Zweitliga-Erfahrung, muss man sagen.
Ja.
Und dann Rogoff ist einer, der durchaus schon das eine oder andere Zweitligaspiel gemacht hat.
Ocon hat ja auch gespielt, ne?
Ocon, genau, der ja auch bei der WM war. Und Benjamin Pichler war vorne.
Stimmt, richtig.
Man hat sein Comeback nach Verletzung gefeiert, auch deshalb nur 30 Minuten gespielt, aber prompt das 1-0 gemacht. Unter freundlicher Mithilfe unserer Abwehr, das muss man sagen. Und das war ein ärgerliches Tor. Insofern, dass es sehr vergleichbar war mit dem Gegentor gegen Dortmund. Etwas, was jetzt in der Vorbereitung lange Zeit überhaupt nicht ein Thema war, aber scheinbar haben die Gegner das geblickt, oder die Kombi aus Heinz und Iguli, bei der es hier passiert ist, hatte da nicht gut funktioniert. Einfach ein langer Ball hinter die Kette und dann war er frei durch, schickt Iguli nochmal auf den Hintern im Zweikampf und dann schiebt er den ins lange Eck, sehr sehenswert, aber trotzdem ärgerlich, ins Tor. Gab wohl auch ganz gut Ansage für Iguli in der Szene vom Trainer, konnte man auch lesen. In der Rheinischen Post. Gibt auch Leute, die sagen, ja, ist natürlich auch Dominik Heinz, aber angeblich, so wie ich den Trainer verstanden habe, war es an Iguli in dem Fall das Signal für die Abseitsfalle zu stellen. Und ja, dann kommt er zwar noch hin, aber lässt sich doch mit einer Körpertäuschung dann relativ schnell auf den Boden setzen. Also wie gesagt, Heinz vielleicht auch nicht perfekt, aber grundsätzlich, und es war leider nicht die einzige Szene in dieser Partie, es gab 2-3 Mal lange Bälle in der ersten Halbzeit, da brannte es schon lichterloh. Also da muss man sagen, hat die Positionierung, die Höhe, in der die Kette gestanden hat, das hat nicht funktioniert. Und das war ein Problem, was mir jetzt in den Spielen mit Meiser und Heinz so nicht aufgefallen ist. Also ich kann mich nicht beim Lask erinnern, dass das ein Problem war. Und auch jetzt gegen Rosam Berok ehrlicherweise auch nicht. Also darum, das kommt jetzt so ein bisschen
zur Unzeit.
Also zur Unzeit. Es wurde aber auch in der zweiten Halbzeit wieder besser. Okay, also wenn wir personell drüber reden, da war dann Oberdorf auf dem Feld und ich fand insgesamt, dass die Abwehr vielleicht ein bisschen tiefer stand und ich glaube, das ist eine Korrektur, die wir vornehmen müssen. Wir dürfen nicht so hoch stehen.
Ja. Ja, vor allem, wenn du Oberdorf und Heinz zusammen auf dem Platz hast, darfst du nicht so hoch stehen, weil sonst ist im Rücken alles tot. Ne?
Genau, aber grundsätzlich ist das scheinbar, also nicht so gut von der Positionierung gewesen. Das hat Ende nämlich auch gesagt, ja. Also dass sie ja in der zweiten Halbzeit da Stellschrauben angedreht haben, dass die Räume ein bisschen verschoben wurden und es hat dann auch besser funktioniert. Aber das ist definitiv ein Lerneffekt und die Leute, die sich jetzt natürlich über diesen Test aufregen und wohl gesagt haben, oh, Euphorie ist jetzt weg und so weiter, denen sage ich, ja, aber es ist doch gut, dass wir jetzt in diesem Test diese Probleme bemerken, dann können wir sie nämlich gegen Mannheim beheben und besser machen. Ja. Besser so, als wir bemerken sie nicht, sie werden nicht aufgezeigt und dann stehen wir in Mannheim da blöd da. Aber grundsätzlich, wenn wir personell darüber reden, ich habe schon aktuell ein bisschen das Gefühl, dass Eguli, ich habe das schon in Folgen vorher gesagt, ein bisschen mit sich selbst zu tun hat.
Ja, gerade, ne? Er steht so ein bisschen neben sich. Ne? Ja. Also viele, viele kleine Fehler. Also wir haben ja in den vergangenen Spielzeiten, wo wir ihn dann ja auch medial begleitet haben, auch immer mal wieder gesagt, ja, Eguli verliert keine Kopfballduelle, Eguli macht eigentlich keine Fehler.
Ja.
Dieser Unfehlbarkeitsnimbus ist so ein bisschen weg aktuell, das ist ein bisschen schade. Und ja, wir kriegen dann das 2:0 ja nach einer Ecke, wo wir nicht gut aufpassen, das ist auch irgendwie...
Das ist aber schon ein sehr unglückliches Tor. Also
ja, dass es hinter ein Tor wird, aus kurzer Distanz das Ding da reinzuballern, okay, aber es ist halt... Da man nicht gut am Mann verteidigt in der Zuordnung.
Ich glaube, Schleusener ist derjenige, der nicht nah genug an Rogoff dran steht, der so einen Seitfallzieher probiert. Der prallt dann von Hottmann zurück und dann, ich weiß gar nicht mehr, ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wer ihn dann bei Hannover vollstreckt. Da kann man jetzt, außer dass halt Schleusener vielleicht näher dran stehen muss, dann wird das abgepfiffen wegen gefährlichem Spiel oder so. Hottmann würde ich da keinen Vorwurf machen, der wird aus ein paar Metern angeschossen, kann den Ball logischerweise nicht kontrollieren. Ja und dann steht er halt, dann, also ist halt unglücklich, weil er landet dem Spieler vor den Füßen, dann kann der aus 3 Metern Ding einschweißen.
Nee, also dass der Torschuss hinterher reingeht, da machst du nichts mehr dran. Ich fand aber die Zuordnung bei der Ecke halt einfach unzureichend. Ne?
Ja, wie gesagt, es gab ja eine Zuordnung, nur...
Nur nicht gut.
Es war dann in dem Fall von Schleusener nicht so gut gemacht, aber sowas passiert halt schon mal. Da, sowas ist dann aus meiner Sicht kein grundlegendes Problem, sondern das ist dann einfach unglücklich. Aber es steht dann halt 2-0 und man muss sagen, wenn wir jetzt über die Defensive reden, das hat also gerade mit langen Bällen konnte man uns gut beikommen. Das darf in der Liga nicht so sein, weil sonst haben wir ein Problem, weil das ist ja ein sehr probates Mittel für Mannschaften, die sich hinten reinstellen, dass du dann mit langen Bällen hinter unsere Pressinglinie, also es ist grundsätzlich ein probates Mittel, wenn du ein starkes Mittelfeldpressing hast, dass du einfach mit einem langen Ball drüber spielst.
Ja.
Das ist total logisch, ne?
Warum
und,
nicht?
So, und dafür musst du natürlich vorbereitet sein, weil wenn das unsere Achillesferse wird, dann kriegen wir Probleme, dann kriegen wir wirklich große Probleme. Aber das ist etwas, das kann man korrigieren. Das ist jetzt auch nicht zwingend eine personelle Frage. Was mir aber ein bisschen Sorgen gemacht hat, ist eben, dass das Spiel nach vorne in dieser ersten Halbzeit so gar nicht geklappt hat. Also ich glaube, es gab einmal kurz vor der Pause dann noch einen Torschuss, was sogar Konzbruch, glaube ich, der Torwart mal hält. Ansonsten war das wahnsinnig harmlos, weil halt das Mittelfeldpressing von Hannover war nicht schlecht. Ja, Christian Titz ist da auch durchaus ja bekannt für. Das heißt, da konnten wir uns selten bis zum Strafraum einfach durchkombinieren. Und dann fehlt uns halt, also wenn dann halt auch die Steilpässe von einem Zehner zum Beispiel nicht kommen, dann fehlt uns aber auch einfach dieses Tempo auf außen. Ne? Also Zimmermann, Risch, die sind nicht bis nach vorne durchgekommen. Ist halt ein weiter Weg in unserem Rautensystem. Mhm. Und da, also einerseits, ne, wir haben dann nicht die Leute, die auch auf außen ausschwärmen von der Acht her oder so. Oder auch die Stürmer, die dann mal auf außen sich da anbieten. Aber ich habe halt auch ein bisschen die Sorge, dass uns das auf die Füße fallen kann. Wenn eben Gegner die Mitte dicht machen.
Ja, und dieser Mechanismus, den wir in den Testspielen gesehen haben, der auch trainiert wurde, dass man das Kurzpassspiel aufzieht und dann den weiten, öffnenden Pass auf die Außen gibt, das hat halt auch, also ich habe es nicht gesehen
in dem Testspiel. In der ersten Halbzeit nicht. Also erste Halbzeit muss man ganz klar sagen, das war hinten wackelig und vorne harmlos. Da gab es viele, glaube ich, Saison 25, 26 Vibes.
Oh ja.
Und darum verstehe ich natürlich, dass die Leute frustriert sind. Aber nochmal, es ist ein Testspiel. Und ich sage ganz klar, der Kader ist von der Art und Weise, wie er zusammen agiert, ist es auf jeden Fall was anderes, als es letztes Jahr war.
Ja.
Also Homogenität ist vielleicht das Wort. Nicht was den Sport betrifft, sondern was das Menschliche betrifft. Ne? Das wird natürlich im Laufe einer Saison auch für die Probe gestellt. Ne? Vor der Saison können wir alle große Freunde sein, aber wenn es hart auf hart kommt, dann musst du zusammenhalten. Ja. Das wird sich noch zeigen. Ne? Und
heute hat ja auch ein Bekannter von uns, den wir getroffen haben, auch gesagt, das ist ihm alles zu heidi-teidi zurzeit. Ihm ist das alles, da muss mal einer dazwischen hauen. Ihm ist das alles zu harmonisch.
Ja, also ich glaube, es gibt aktuell durchaus Gründe, wo man aufpassen muss, wo man auch sagen muss, ja, da müssen wir was tun. Der andere Punkt ist halt aktuell, und wenn wir dann zur zweiten Halbzeit kommen, einerseits wurde es dann besser mit denselben Dingen, nur es war natürlich ein bisschen personell geändert, ja, aber gar nicht so viel. Also Van der Sloot hat halt ein bisschen Schwung gebracht. Das ist halt jemand, der uns Tempo geben kann, ja, aber der uns auch eine defensive Anfälligkeit geben kann. Deshalb muss der gut abgesichert sein. Mhm. Auch Leute wie Paulina bringen halt den Schwung, aber leider auch nicht so die ganz große Torgefahr. Und da sind wir aber trotzdem ja im System verblieben. Also es geht auch in diesem System. Und grundsätzlich ist das, wenn man jetzt nicht diesen blöden Fehler zum 3-0 macht, dann können wir hier auch 2-2 spielen. Und dann ist es auch okay. Klar, das war jetzt keine Zweitliga-Stammelf von Hannover, ne? Also wir müssen jetzt nicht so tun, als haben wir gegen einen absoluten Top-Zweitligisten verloren. Mhm. Das geben die Spieler auf dem Feld nicht her. Aber also einerseits hat die zweite Halbzeit Hoffnung gemacht. Andererseits, ich hätte gerne in dieser Vorbereitung mal einen Plan B gesehen.
Ja, das stimmt.
Das haben wir nicht. Und das ist so, ne, wenn ihr wissen wollt, also was nehme ich Positives jetzt mit, dann ist es halt, ja, die Mannschaft scheint eine wirkliche Mannschaft wieder zu sein. Und ich sehe auch Dinge wieder aus dem Training, die auch teilweise immer besser funktioniert haben. Zumindest gegen Dortmund, aber auch gestern in der zweiten Halbzeit. Förster kann da vielleicht nochmal ein Faktor sein. Mhm. Aber ich sehe eben auch dieses fehlende Spiel in die Spitze, wenn wir da keinen Zehner haben. Und eben dieses fehlende Tempo und den Plan B. Das sind so die Sorgen, die ich gerade habe. Das kann man personell noch korrigieren. Aber wir werden auch im Laufe der Saison sehen. Und wir haben natürlich ein paar Spieler auf der Bank, aber das hatte ich eingangs schon gesagt. Mhm. Die sind einfach nicht zwingend Startelf-Kandidaten, diese Leute, wie Slimani und Saug. So fair muss man eben, oder auch so realistisch muss man auch einfach sein.
Ja, wir haben ja im Ende oder zum Ende der vergangenen Saison haben wir dann so ein 4-1-4-1 gespielt. Weiß ich jetzt auch gerade gar nicht so richtig, also wie ich mir das so vorstellen würde, ne, mit dem aktuellen Personal, ne?
Wir hatten ja auch schon letzte Saison eigentlich das Problem, dass wir keine richtig gut funktionierenden offensiven, ja, schnellen Außen hatten. Und das ist auch dieses Jahr ein bisschen das Problem. Der Kader ist jetzt sehr auf Endes System zugeschnitten. Mhm. Ein Stück weit ist das natürlich auch nachvollziehbar, wenn du einen Trainer da hast. Und ich sag mal, den Benefit of a Doubt, den hat er auch jetzt erstmal, also zwangsläufig auch so ein bisschen verdient. Jetzt werden die Leute kommen, ja, aber der ist die letzte Saison mit zwei Mannschaften abgestiegen, ja, und sonst was. Aber nein, wenn du seriös machst und dich für einen Trainer entscheidest, dann gibst du ihm auch die Spieler an die Hand, mit denen er das spielen kann, was er spielen möchte. Aber man muss sich natürlich immer die Frage, was ist, wenn das nicht funktioniert? Und die Antwort auf diese Frage, die sehe ich gerade noch nicht. So, das ist etwas, was mir Sorgen macht. Mhm. Deshalb müssen wir jetzt nicht die weiße Fahne hissen und sagen, oh, das wird alles nichts und wir werden absteigen oder sowas. Aber das ist sowieso am Ende etwas, was sich jetzt erst im Liga-Alltag so richtig zeigen wird, wie das passt oder eben nicht. Wenn wir noch ganz kurz die zweite Halbzeit eben abarbeiten. Also wir haben das 3-0, haarsträubender Fehler. Also ein zu gefährlicher Pass von Heinz, muss man sagen. Ja. Und dann gepennt von Marcel Benger auf der 6, der eigentlich so einen Ball typischerweise nur prallen lassen soll.
Ja.
Aber in dem Fall ist halt einfach das Problem, ein Hannoveraner Spieler spritzt dazwischen und dann laufen die ja mehr oder weniger 2 gegen 1. Also Oberdorf ist noch da hinten in der Kette, kann den Querpass nicht mehr verhindern und dann wird einfach ins Tor eingeschoben. Komplett unnötiges 3-0, was mit mehr Konzentration auch einfach so nicht passieren darf. Wenn uns solche Dinge in der Liga passieren, dann haben wir ein Problem.
Das ist bitter, ja.
Aber auch hier sage ich, lieber im Testspiel, dass man nochmal die Sinne schärft, nee, so könnt ihr es nicht spielen. Mhm. Als dann in echt. So, da unten wird gerade ein bisschen rumgeschrien. Mal gucken, ob man das später hört.
Ja, aber dann kann ich vielleicht noch ganz kurz anbringen zum Thema offensive, torgefährliche Außen, möchte ich noch einmal sagen. Christos Jolles hat wieder mal bewiesen, was er für ein guter Typ ist, hat sich bei Brügge verabschiedet und jedem seiner Mitspieler erstmal ein Jolles-Trikot geschenkt. Ich glaube, aus der griechischen Nationalmannschaft.
Das ist auch irgendwie süß, ja.
Fand ich auch sehr, sehr schön. Also, Christos, we miss you.
Ja,
der so oder so.
Der kommt so schnell auch nicht mehr zurück. Der spielt jetzt auf anderem Niveau. Arsenal London ist ja wirklich der Wahnsinn.
Ja,
und dann fällt noch das 3-1. Ein Elfmeter schien okay, ohne dass wir da natürlich jetzt 5 Zeitlupen bei dieser Übertragung hatten. Schleusener macht den dann rein, also voll an Hendricks, als er reingekommen ist. Auch der, muss man sagen, als Hendricks drin war, war mehr Struktur im Mittelfeld. Mhm. Also der ist schon wichtig, ist ja auch nicht umsonst Kapitän.
Ja.
Also da müssen wir gucken, dass wir das in Mannheim irgendwie überstehen ohne ihn. Und dann wird er uns wahrscheinlich da auch weiterhelfen. Ja, und dann fällt noch ein richtig gutes 3:2, leider zu spät, von Miguel Consalves, der aus... Ich habe nochmal geguckt, das müssen bestimmt 30 Meter gewesen sein,
ganz der Schuss. Strahl, ja.
Das war nicht 20 Meter Schuss, war auch nicht 25. Das war richtig, es war näher am Mittelkreis als am Elfmeterkreis, am Strafraum sozusagen. Mhm. Den wämst er einfach mal los und wird ja total unterschätzt vom Weinkauf, vom Keeper. War kein unhaltbarer Schuss, einfach gemessen daran, wie lang der in der Luft war. Also war richtig stramm geschossen, klar. Und ist aber gut zu wissen, dass der Gonzalez so ein Ding auspacken kann. Das ist ja nicht verkehrt. Ist ja jetzt einer der Leute, die jetzt ähnlich wie vielleicht Eichsler in der Vorbereitung
So ein bisschen unterm Radar,
aber er hat jetzt das Tor gemacht. Eichsler hat immerhin das 2-1 von Slimani gegen Dortmund vorbereitet. Ja. Sie haben ihre Momente, aber die sind schon die Leute, die gerade hinten dran stehen. Also ich kann es mir gerade nicht vorstellen, dass Gonzalez in der Startelf steht, aber ist doch schön, wenn diese Leute auch ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Ja, also ich glaube, wir haben es umfassend besprochen. Wir waren nicht euphorisch nach dem Dortmund-Spiel. Wir verfallen jetzt aber auch nicht in Panik nach dem Hannover-Spiel. Ich glaube, alle Leute dürfen trotzdem sich richtig auf die Saison freuen. Ich glaube auch, dass wir mit dieser Mannschaft Spaß haben werden. Aber ich weiß, alle sind gebrannte Kinder aus den letzten Jahren. Aber da saß doch zum Beispiel nach dem 4:0 gegen Aachen, haben alle gedacht, boah,
das jetzt wird der Durchmarsch.
Und Rasmussen schießt die Liga zu Klump etc. Naja, und was dann kam, wissen wir alle. Dann kam am ersten Spieltag ein 1:5 in Bielefeld. Darum, man sagt doch auch über Generalproben, wenn sie schief gehen,
dass
es meistens doch eigentlich ganz gut ist. Also ich sage es, wie es ist, es hat nichts für das Spiel in Mannheim zu bedeuten, wie diese Partie gelaufen ist. Und darum, es ist gar nicht so verkehrt, dass man jetzt hier nochmal den einen oder anderen Fehler aufgezeigt bekommen hat. Aber es stimmt auch, dass es ein paar Issues gibt, bei denen man sagen muss, ja, das werden wir bis Mannheim mit dem Tempo jetzt auch nicht in den Griff kriegen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und ob wir da einen Plan B haben, wenn Plan A mit der Raute durch die Mitte und Gegner locken und etc. nicht klappt, das wissen wir auch noch nicht. Also das werden wir dann sehen, aber es geht jetzt bald los und ich glaube, das ist das Wichtigste für uns. Ja, und dann hatten wir heute noch einen ganz netten Tag. Oder Nachmittag, Mittag, Nachmittag?
Ja, Vormittag bis Nachmittag. Wir waren ein paar Stündchen unterwegs und zwar war am Flingerbruch, am NLZ, war das Kurvenfest der Süd. Die organisierte Szene hatte aufgerufen, zum Flingerbruch zu kommen, hatte dort Speis und Trank bereitgestellt. Es gab ein...
Also haben sie immer noch tatsächlich in diesem Moment?
Genau, es läuft aktuell noch.
Ja, und in diesem Moment sollte auch die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf...
wurde wohl so angekündigt.
Dort auflaufen.
Hörten wir,
zur Siegerehrung des Fußballturniers.
Genau, es gab ein Kleinfeldturnier.
Ja, war sehr lustig anzugucken. Also die Leute gingen tatsächlich mit viel Spaß dran. Bei diesen Turnieren ist ja manchmal, wir kennen das selbst von unseren ehemaligen Fußballturnieren, wir waren eher die unangenehmen Typen gegen unser Team, fand ich. Also nicht heute, sondern früher beim Fußball.
Aber nicht unangenehm, weil wir so wahnsinnig ehrgeizig waren.
Wir haben viel mit Kampf gemacht. Aber was ich echt positiv fand, die Leute hatten wirklich viel Spaß heute. Es war wirklich sehr gute Stimmung so. Auch also gerade beim Fußball, das ja auch manchmal aggressiv werden könnte, war es aber gar nicht. Also das war sehr schön. Ich glaube, wir haben auch viele Leute getroffen.
Ja.
Grüße an alle, die wir getroffen haben. Das ist clever, das so zu machen, ohne
dass jetzt sehr gut.
Eine lange Liste an Namen. Es waren ja wirklich viele Leute, aufgezählt habe, aber wir trinken wirklich was. Also ich trinke vor allem was. Ne? Die Leute waren besorgt. Was trinkst du, Thorsten? Ja, hier.
Der sah vollkommen dehydriert schon aus. Ja, dann gab es, wie gesagt, Essen und Trinken und dann gab es noch eine sehr schöne Aktion von der Fortuna AG Geschichte. Die hat im NLZ-Gebäude einen kleinen Verkaufsstand, so klein war er gar nicht, einen mittelgroßen Verkaufsstand aufgebaut zum einen, wo man Match Prepared, vielleicht teilweise sogar Match Worn, Trikots kaufen konnte. Ich habe zugegriffen und aus einer Ulsport-Saison so ein schwarzes Template mit so roten Applikationen hier mir gegriffen mit einer Matchvorbereitung von Emma Ioa, damals noch mit der Nummer 20. gab auch ein paar Pokaltrikots, also da konnte man zugreifen und es war also die Grundidee zu sagen, naja, zum einen braucht man ein bisschen Platz im Schrank bei der Fortuna AG Geschichte und zum anderen kommt das dann entsprechend auch finanziell alles denen zugute. Dann gab es diese großen 125 Jahre Banner, diverse Bücher, es gab eine Menge zu kaufen für wirklich einen fairen Preis und es gab eine Ausstellung 60 Jahre Bundesliga-Aufstieg, wo also ja so verschiedene Pop-Up-Banner, die das Ganze begleitet haben und die Legenden oder Teile dieser Legendenmannschaft waren dann vor Ort. Wurden Bilder gemacht. Es gab, glaube ich, auch eine Autogramm-Option, die wir jetzt nicht wahrgenommen haben. Aber so wie wir es ja auch regelmäßig bei den Heimspielen gerne verkünden und dafür Werbung machen, auch hier haben sich wieder die Menschen von der Fortuna AG Geschichte große Mühe gegeben und ja,
Autogrammaktion ist ein gutes Stichwort, weil sie hatten ein bisschen das Panini-Gefühl. Es gab Autogrammkarten, Überraschungspacks.
Oh ja.
Und wir haben zwar selber keine gekauft, aber wir haben, ne, liebe Grüße, bei ein paar anderen Leuten mitgucken dürfen, wie sie die geöffnet haben. Ich glaube, in jeder war Dennis Jastrzemski drin.
Ja, da gab es anscheinend sehr, sehr wenig Abnehmer, als er noch bei uns aktiv war.
Aber auch mal so eine Michael Melker Autogrammkarte, Christian Weber als Spieler fand ich sehr schön.
Kujovic.
Ja, genau. Also das war eigentlich eine ganz lustige Option, ein paar Autogrammkarten irgendwie für 2 Euro so ein 7er, 8er Pack.
Ja.
Überraschungsautogrammkarten auch wirklich aus den letzten 10, 15 Jahren teilweise. Also waren auch ja selten, wie Melker ist ja schon länger her.
Genau,
also,
richtig, ja.
Das war eigentlich ganz schön. Ja, und ansonsten, es gab halt noch, klar, Mitgliedsstände, auch Fortuna war ein bisschen ja damit vertreten, Speis und Trank. Von den Waffeln habe ich dich weggezogen, weil das so lange gedauert hat.
Jetzt sitze ich hier und kriege nichts mehr.
Ja, du machst dir gleich welche zu Hause, da bin ich mir sicher. Und ja, ansonsten einfach, also war natürlich perfektes Wetter dazu. Ich kann das eigentlich nur empfehlen, so für alle Fortuna-Fans, die auch gerade regelmäßig dabei sind. Also es ist auch so ein bisschen Treffen, ne? Also wir kennen ja dann auch die eine oder andere Person inzwischen, ist einfach Hallo sagen, wenn man sich noch nicht irgendwie im Trainingslager gesehen hat oder so.
Ja.
Einfach so ein bisschen quatschen, bei schönem Wetter ein bisschen Fußball gucken, vielleicht ein Bierchen oder ein Aperol Spritz trinken. Sehr
gleich,
günstig.
Ja, gleich spielt auch noch die Kurvenband und das können wir vorwegnehmen. Ein Mitglied der Kurvenband ist, und jetzt muss ich gestehen, dass ich das nicht ganz genau weiß, weil ich kein riesen Broilers-Afficionado bin, der Gitarrist von den Broilers mit dem Irokesen, mit der Irokesen-Frisur. Der, ich glaube, er heißt Ron.
Soll ich das live
googeln? Ich behaupte einfach, dass er Ron heißt. wenn er nicht Ron heißt, schreibt Thorsten, dass er anders heißt.
Ja.
Ja, ich glaube, er heißt Ron. Auf jeden Fall war er also auch im letzten Jahr schon Bestandteil der Kurvenband und auch als wir eben dann uns vom
Meinst
Acker machen.
Ronald Ron Hübner?
Genau, den meine ich.
Ja? Ich weiß aber nicht, wie der aussieht.
Das müsste,
ja, der hat Nero.
Ja, genau. Irokese und so dunkel geschminkte Augen meistens.
Mhm.
Ja. Der war also auch schon gerade dabei, sein Equipment auf der Bühne zu platzieren, als wir dann gingen. Also auch da ist es wohl eine ganz, ganz bunte Mischung einfach. Irgendwie ab 18 Uhr legt da noch ein DJ auf. Also man kann da schon den ganzen Tag verbringen, wenn man das möchte.
Ja,
und Zeit hat.
Wir haben leider Anschlusstermine, nicht nur die Aufnahme. Aber es war trotzdem sehr schön und wir können das, weil es das bestimmt auch in der Zukunft wieder gibt, durchaus auch empfehlen. Für Fortuna-Fans, geht da hin. Es ist sehr nett, in schöner Atmosphäre. Ja, ich glaube, das ist so der letzte Roundup vor dem ersten Pflichtspiel.
Mhm.
Und für das erste Pflichtspiel, da haben wir, also ich muss jetzt in die Zukunft blicken, weil das Interview haben wir noch nicht geführt.
Wir getan haben.
Ja, genau. Darum bekommt ihr in dieser Folge das Gesamtpaket. Wir splitten es diesmal nicht. Da werden wir uns unterhalten und darum gebe ich jetzt weiter an Zukunfts-Andi und Zukunfts-Thorsten mit dem Interview mit dem guten Philipp vom Ach, das ist mannheimerisch. Der Name dieses Podcasts ist schwierig.
Druff und Drunter, oder?
Druff und de Wedder.
Druff und de Wedder.
Ja, das lassen wir uns mal schön erklären, was das bedeuten soll. Weiter geht's jetzt mit dem Interview.
Gästeblock.
Ja, vielen Dank, Vergangenheitsthorsten. Hier ist nicht Zukunftsthorsten, sondern Gegenwartsthorsten.
Ja. Und für die Leute, die uns hören, schon wieder Vergangenheitstorsten.
Es ist verrückt und wir haben unseren Gast auf jeden Fall erfolgreich verwirrt zum Einstieg. Das machen wir halt einfach so. Die heutige Folge ist ja grundsätzlich den Philips dieser Welt gewidmet. Wir haben im ersten Teil schon über unseren Neuzugang Philipp Förster gesprochen. Und jetzt sprechen wir mit Philipp vom Druff und The Wetter Podcast aus Mannheim. Hey ja, Philipp, schön, dass du da bist.
Ja, servus, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Philipp, du bist unser erster Drittliga-Gast und kannst uns heute so richtig darauf einstimmen, was uns so erwarten wird. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Das letzte Duell zwischen unseren beiden Teams fand in der Saison 94-95 am 30. Spieltag, das war der 15.05.1995 im Düsseldorfer Rheinstadion statt. Das war ein
war vor Ort.
Ja, ich nicht. Tatsächlich habe ich noch nie Waldhof Mannheim live im Stadion gesehen. Das wird also eine Premiere für mich nächsten Freitag. Damals gab es ein 1:1. Der Torschütze war Fabrizio Haier per Elfmeter für Mannheim. Und Ralf Vogt konnte auf unserer Seite ausgleichen. Bei uns sowieso ein paar ganz gute Namen, die, sagen wir mal, das alte Fanherz so ein bisschen höher schlagen lassen. Alex Ristic als Trainer, Georg Koch, Gott hab ihn selig im Tor, Carlo Werner, Darko Drasic, André Bunzol, Frankie Mill, noch einer, den Gott hoffentlich selig hat, und Richard Zyron. Also für uns auf jeden Fall so ein paar ganz gute Namen. Ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt auch klingelt, wenn ich ein paar bei Mannheim hervorhebe, die mir aufgefallen sind. Norbert Nachtwey, ein gewisser Thorsten Lieberknecht und Michael Zeyer, der am Ende seiner Karriere auch für uns noch in der vierten Liga gekickt hat. Uli Stielicke war Trainer. Gleich mal die erste Frage, hast du diese Zeit noch miterlebt und generell gesprochen vielleicht, wie bist du denn eigentlich zum SV Waldhof Mannheim gekommen? Bist du aus Mannheim und wurdest so ganz klassisch vom Papa mitgenommen oder waren es die klugen Statements in der Vergangenheit von Jürgen Kohler und Christian Wörns, die dich begeistert haben? Wie ist so deine Exegese, um mal hier am Sonntagmorgen auch nochmal so ein Wort rauszuhauen, beim SVW?
Also die Zeit habe ich nicht mehr mitbekommen, da bin ich ein bisschen zu jung dafür. Meine Zeit hat angefangen 98, 99, also nicht viel später, aber es war quasi, ja, wir sind aus der zweiten Liga dann in die Regionalliga abgestiegen und in der zweiten Regionalliga-Saison, die dann die Aufstiegssaison wieder war, das war meine erste Waldhof-Saison als Kind. Und wie du es eigentlich schon angedeutet hast, ganz klassisch vom Vater mitgenommen worden. Und ich bin auch aus Mannheim. Mein Vater kommt ursprünglich aus einem Stadtteil, also Waldhof ist im Norden, Industriegebiet, und dann kommt mein Vater von der Schönau, was ein Stadtteil weiter noch so ist, und da liegt noch so ein Wald dazwischen. Dann sind die als Kinder immer durch den Wald zum Stadion gelaufen, damals halt noch am Alsenweg gespielt in den 60ern und so. Und der ist quasi seit Kindheit, war das einfach ein Ding für die, da zum Waldhof zu gehen, immer, wie gesagt, durch den Wald laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Und dann durfte man sich damals noch so nebers Tor setzen als Kind. Das war richtige Fußballromantik. Und ich glaube, er würde sich niemals als Fan so bezeichnen. Für ihn gehört das irgendwie einfach so zum Leben dazu. Und mich hat er halt auch irgendwann mal mitgenommen. Und ja, dann war ich halt dabei. Dann sind sie wieder abgestiegen. Da war man dann als Kind nicht so sehr dabei. Also von der zweiten dann damals noch in die vierte sogar. Das war dann die Oberliga. Und irgendwann, das war dann 2008, bin ich dann auch wieder in die damalige viertklassige Regionalliga. Liegen ein paar Ligenreformen immer dazwischen, dazugekommen. Und seitdem eigentlich ziemlich regelmäßig. Klar, nicht jede Saison habe ich nicht eine Dauerkarte gehabt, aber schon im Grunde genommen. Bin auch durch die fünftklassige Oberliga dann irgendwann quasi jedes Spiel gefahren. Und deswegen, ja, für mich fühlt sich zum Beispiel die dritte Liga eher gut an, für andere nicht so, aber ja, wenn du das alles mitgemacht hast, dann bist du schon froh, dann zum Beispiel auch mal eine Drittligasaison gegen Fortuna Düsseldorf eröffnen zu können. Das ist für mich schon ein Highlight auf jeden Fall.
Ja, okay, also das heißt, es ist für dich auch das erste Spiel gegen Düsseldorf, also es beruht bei uns beiden zumindest auf Gegenseitigkeit, dass wir noch nie gegeneinander gespielt haben. Das letzte Spiel in, ja?
Dazu kann ich sagen, wir hatten ja mal eine Saison Regionalliga West, da haben wir gegen Düsseldorf 2 gespielt. Da war ich im Paul-Janes-Stadion.
Oh, schön. Ah, ja, da waren wir gestern noch, also zumindest nebendran, da war nämlich das Fortuna-Fest unserer Südkurve. Das ist halt so die organisierte Szene, die hatten da ihre Eröffnungsveranstaltung für diese Saison sozusagen. Ach, das ist ja schön, ja. Ach, war die Regionalliga West einmal kurz so gefasst?
Da waren wir irgendwie dabei, ja.
Ah,
Und in der Saison sind wir auch wieder ohne Geld dann abgestiegen in die fünfte Liga. Da gab es keine sportlichen Absteiger. Rot-Weiß Essen, ich glaube Bonner SC und wir sind alle wegen pleite. Geld abgestiegen. Ja. So läuft's halt.
Die Regionalligen, eine unendliche Geschichte, ist ja auch gerade ein großes Thema wieder. Stichwort Aufstiegsregelungen etc., das uns natürlich ein bisschen auch in der dritten Liga jetzt alle betrifft, weil es natürlich auch darum die Frage gibt, wie viele Aufsteiger, Absteiger soll es zukünftig geben etc. Ja, ein leidiges Thema, das auf jeden Fall. Das letzte Spiel in Mannheim, und dann höre ich auch auf mit der Geschichte, das gab es übrigens an Hoppeditz Erwachen, wie man in Düsseldorf sagt, nämlich dem 11.11.94, damals ein 1:0 für Mannheim. Also ich hoffe, das ist jetzt natürlich aus unserer Sicht kein schlechtes Omen. Grundsätzlich, und das ist ja auch der Grund, warum du heute hier bist, du machst ja einen Podcast zum SV Waldhof Mannheim. Und bei dem Namen müssen wir sagen, als Rheinländer sind wir jetzt ja nicht so firm im mannheimerischen Dialekt. Darum müssen wir einfach mal nachfragen. Ich habe es zwar gegoogelt oder gechat-GPT-t, geklodet, wie man es heute nennt, aber mal für unsere Hörerschaft erklärt. Was bedeutet der Name eures Podcasts Druff und de Wedder?
Druff ist, glaube ich, das könnt ihr mir vorstellen, dass man das irgendwie in eurer Gegend auch noch vielleicht noch so sagt.
Oder? Also drauf.
Drauf, genau. Ja. Und de Wedder kommt so von dem Wort wieder, also Widerstand, oder, und deswegen heißt es drauf und dagegen.
Ah, okay. De
Wedder. Das wird jetzt als was weiß ich, F-Jugend spielender Junge relativ häufig so von draußen zugerufen, geh de Wedder, buh. Geht dagegen auf. Und dann das Truff und de Wedder ist so eine zusammenhängende Formel. Wird auch noch in der Pfalz benutzt und so.
Ich glaube, bei uns ist das so drauf, 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 drauf.
Das ist die verkürzte Variante. Ja. Okay. Und wieso als Podcast-Name? Einfach, weil das bei euch sehr gebräuchlich ist und man das am Fußballplatz einfach viel hört, oder?
Ach, weil, ich weiß nicht, es ist so eine Alliteration. Es macht es und es die Leute kennt, wenn sie aus der Gegend sind. Und ich weiß nicht, Truff und de Wedder, es hat so irgendwie was von nicht lang, kein langes Vorgeplänkel und die Dinge auch ungeschminkt quasi ansprechen. So. Ja. Aber wir fanden irgendwie, dass es gut klingt und wir haben auch gar nicht so viel Hirnschmalz in den Namen reingesteckt.
Nicht wie wir, wo wir natürlich 5 verschiedene Marketingagenturen beauftragt hatten.
Das war teuer damals, als wir den Namen hatten.
Ja.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Philipp. Es scheint ja ein okayes Stadium zu sein für euch in der dritten Liga. Ihr seid mit Viktoria Köln jetzt der Drittliga-Dino seit 8 Jahren in der dritten Liga. Hat man sich jetzt gut eingerichtet, alle zufrieden, oder darf es auch nochmal in eine andere Richtung gehen? Also vermutlich dann eher nach oben guckend, oder?
Ja, also der Verein ruft es ja schon seit Jahren aus. Mal offensiver, mal weniger offensiv. Also wir hatten auch wirklich schon die Saison, ich glaube 23, 24, wo man wirklich vorher gesagt hat, wir steigen auf und am Aufstieg führt kein Weg links und rechts dran vorbei. Da hat man sich halt ordentlich blamiert. Seitdem hat
kennen
man dann
wir
gelernt,
gar nicht. Kennen wir gar nicht.
Ich verstehe auch nicht, warum man sowas dann so, ich meine, sag's halt intern, aber haust nicht so offensiv raus, weil das sieht am Ende nur schlecht aus, wenn du es nicht schaffst.
All in ist bei uns das Schlagwort, was allen genannt wurde letzten Sommer.
Naja gut, also dann hat man gelernt, quasi kommunikativ kleinere Brötchen zu backen, aber nach dieser Saison ging es eigentlich wirklich nur noch um den Klassenerhalt. Da waren wir alle froh, dass wir noch in der dritten Liga bleiben können. Mhm. Wirklich, habt ihr vielleicht mitbekommen, zweimal dem Abstieg von der Schippe gesprungen. Ja. Dann letzte Saison eine verhältnismäßig ruhige Saison gehabt, wo wir dann durch den finanziell bedingten Abstieg von 60 München, den, auch wenn es eine große Rivalität ist zwischen uns und denen, fantechnisch, den ich aber sehr bedauere, weil es einfach immer ein geiles Spiel ist und es ist ein absolut kultiges Stadion da, das Grün,
ja, wir auch.
An der Grünwalder Straße, genau, da werdet ihr sicher gerne auch mal hingefahren.
Allerdings, ja.
Und so sind wir dann aber auf den einstelligen Tabellenplatz gerutscht. Das ließ sich dann nochmal etwas besser verkaufen, kommunikativ. Ja, damit waren wir dann zufrieden, aber was intern und hinter den Kulissen da immer wieder für Misstöne kam und kommen. Vielleicht habt ihr das Wechseldrama im Winter um Kenny Okpala mitbekommen.
Ja.
Der nach Paderborn ist. Und ich meine, wir wissen da immer nur so die Hälfte, wenn es hochkommt. Aber dem Vernehmen nach hätte man den auch vorher für einen wesentlich höheren Betrag vor der Saison schon gehen lassen können, was da irgendwie aus welchen Gründen auch immer verhindert wurde. Dann jetzt zum Ende der Saison Felix Lohkemper, der eigentlich noch Vertrag hatte, aber dann ja mit auch einen eigenen Statement, wo er wirklich die Grundtugenden des menschlichen Miteinanders irgendwie vermissen lässt, also Ehrlichkeit und sowas, okay, dann den Verein wechselt, obwohl das wirklich unser bester Stürmer war, seit wir in der dritten Liga spielen mit 16 Toren. Ja, das sind alles so Sachen, die können dich nicht zufrieden machen. Also da hast du immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und
ja, es gab noch ein Hausverbot für einen Spielerberater, Thorsten Weck.
Der lustigerweise wohl in Düsseldorf wohnt.
Ach was. Ja, wir haben hier eine Menge Thorstens. Okay.
Genau.
Also, der also auch versucht hat, bei euch irgendwie Einfluss zu nehmen oder was war da? Also es scheint schon so, ihr habt schon Themen neben dem Platz so ein bisschen, ne?
Total. Ne? Und ja, der Thorsten Weck galt dann immer so als Berater von Bernd Beetz, unserem großen Gönner. Mhm. Und auf den geht zum Beispiel wohl zurück, dass man Kenny Okpala nicht für mehr Geld hat verkaufen können und irgendwie fairer und menschlicher. Sondern,
weil der dann irgendwie gekündigt hatte, ne? Also wie im Winter.
Ja, das war ganz wild. Ich kriege das jetzt auch gar nicht mehr so 100% auf die Kette, wie das da genau war. Aber,
hat getroffen gegen uns in der Rückrunde, für Paderborn nämlich.
Ah,
ja. War, glaube ich, aber mit sein einziges Rückrundentor. So richtig angekommen ist er da noch nicht.
Ja, nee, genau. Und der Verein hatte sich nie dazu geäußert, wer jetzt Thorsten Weck ist. Das haben die Ultras dann mal in einem offenen Brief quasi mal die Personalie angesprochen. Dann ging es so durch die Presse und man hat immer nur gemutmaßt. Wir haben auch immer gemutmaßt, wer das ist. Also und was seine Funktion ist. Es gab nie ein Statement. Und dann hat man sich in einem halbgaren Statement von ihm distanziert, aber ihm eigentlich gedankt für seine tollen Input. Also es wirkt ganz eigenartig und es würde eigentlich mich jetzt auch nicht wundern, wenn der eigentlich immer noch da rumturnt. Und man
zum
fragt Schneuzer sich halt,
und so eine
Sonnenbrille Torsto Vecco.
Ja, genau.
Ja, könnte sein, ja, mit der Zeitung irgendwie noch ganz nonchalant da irgendwo an der Ecke stehend. Nee, also man fragt sich einfach auch, was die Funktion ist, in wessen Interesse macht er das, ja, wird er dafür bezahlt oder hat er, wenn man bei dem ein bisschen googelt, dann findet man auch irgendwelche ominösen Transferdeals mit Spielern, die nach Zypern hätten wechseln sollen, aber nie da angekommen sind, aber Geld ist trotzdem geflossen. Es wirkt total, also wie
das klingt aber höchst seriös.
Wirklich, wenn du da irgend so einen Groschenroman über das Fußballbusiness schreiben würdest, dann würdest du genau so eine Story auspacken irgendwie, also so wirkt es und deswegen, okay. Hat man als Waldhof-Fan, der sich ein bisschen für diese anderen Dinge auch noch interessiert, ein bisschen Bauchschmerzen, nenne ich es mal jetzt.
Ja, nee, das verstehe ich gut. Aber dann gucken wir mal aufs Sportliche, auf den Platz. Vielleicht hast du da weniger Bauchschmerzen. Man kann ja schon sagen, diesen Sommer gab es bei euch einen größeren Umbruch. Unter anderem habt ihr einen neuen Trainer geholt, Rui Motta. Ein, wie ich jetzt sagen würde, hierzulande relativ unbekannter Portugiese. Ist Nachfolger von Luc Holz
genau.
Geworden. Ja. Wenn man sich die Vita anguckt von Rui Motta, das ist ja schon absolut wild. Er hatte, ich glaube, in 11 verschiedenen Ländern gearbeitet. Ich habe es mal aufgelistet. Bulgarien, Armenien, Georgien, Kroatien, Iran, Türkei, Belgien, Griechenland, Brasilien, Polen und Saudi-Arabien. Vielleicht hast du da eine Antwort, aber wie kommt man auf so einen Trainer?
Ja, das sind dann natürlich auch die Fragen, die du dir stellst, gerade vor dem Hintergrund von dieser Geschichte mit diesen ominösen Figuren, die da rumrennen. Ich meine, offensichtlich haben die ein großes Netzwerk. Wir haben jetzt auch relativ viele Spieler aus dem Ausland geholt, wo man auch sagen kann, das ist mal auch was, muss man nicht von vornherein verteufeln, weil es einfach mal eine andere Herangehensweise ist. Die dritte Liga speist sich eigentlich immer aus ziemlich ähnlichen Märkten, wo die Vereine halt hertransferieren. Regionalliga ganz viel, natürlich da die guten Spieler und dann mal jemanden aus der zweiten oder wenn es gut läuft auch erste Liga runterholen, die so nochmal am Ende ihrer Karriere stehen oder so, dann Neuanfang wagen wollen. Und da ist natürlich schon irgendwie auch mal erfrischend zu sagen, okay, die versuchen mal was Neues. Warum sollte aus Aserbaidschan nicht mal ein guter Spieler kommen oder so? Und so ist es auch mit dem Trainer. Man kann das jetzt nicht von vornherein verteufeln oder so. Aber es ist einfach, ja, genau, wie kommen die auf den? Also sie scheinen ein großes Netzwerk, ein internationales Netzwerk zu haben.
Ah, wie Klaus Allofs.
Und wenn man sich die Vita anguckt, also wir wussten ja vorher, dass wir im Pokal gegen Lautern spielen würden, bevor wir den Trainer kannten.
Auch selten, aber okay.
Ich habe immer bei jedem Trainergerücht gedacht, ja, kann der so eine Atmosphäre oder kann er sie nicht? Okay. Und bei Rui Motta, wenn du bei Legia Warschau mal gespielt hast oder irgendwo in Brasilien, nicht gespielt, sondern da auf der Bank saßt, oder in Brasilien oder in der Türkei, dann kannst du es. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das wird den jetzt nicht von den Socken hauen, wenn da 25.000 im Stadion sind und die Bude vielleicht auch mal für 10 Minuten brennt oder so. Okay. Also, und von daher, ja, und was man so hört von den Leuten, die jetzt mit ihm in der Vorbereitung interagiert haben, auch Presse und so, dass er eine ziemliche Erscheinung sein soll. Es ist so ein Mensch wohl, der, wenn er in den Raum kommt, auch schon die Aufmerksamkeit bindet und eine gewisse Autorität ausstrahlt. Und alle Spieler sagen, wie knackig jetzt die Vorbereitung war. Also der hat mit Sicherheit einen Plan und mit Sicherheit Ahnung von Fußball. Sonst kommst du nicht bei diesen Stationen unter. Mhm. Die Frage ist halt, ob er es schafft, eine Mannschaft zu formen aus diesem bunten Haufen. Und warum aber nicht? Also das hat er ja auch. Also wenn du so viel den Verein wechselst, dann hast du auch, ist es für dich nichts Neues mehr, wenn du mit neuen Menschen zu tun hast. Von daher sind wir vorsichtig optimistisch. Was bleibt uns anderes übrig?
Das stimmt, ja. Du sagst, er hat einen Plan. Wie sieht der ungefähr aus? Weil wir haben jetzt, Thorsten und ich sind in die Archivkeller hinabgestiegen, haben den Kicker gewälzt, die 11 Freunde haben überall mal gesehen, gelesen, was es so zu lesen gibt. Spielkontrolle, aggressives Pressing werden vielleicht auch andere Teams aus der Liga so sich auf die Fahnen schreiben. Konntest du schon irgendwie in euren Tests, die ihr gespielt habt, schon mal so erkennen, was ist die tiefere Spielidee? Oder ist das noch ähnlich vage, wie es bei uns auch so aussieht? Aber ich denke wahrscheinlich nicht.
Zu der Testphase generell muss ich sagen, dass es mir schwer gefallen ist, die alle zu sehen. Also ich bin nicht wie ihr ins Trainingslager gefahren und diese Spiele wurden auch nur für Geld, also dass man die dann streamen musste für einen Fünfer über so einen Anbieter und dann war das donnerstags um 15 Uhr, wo du arbeitest quasi. Deswegen habe ich mir das für das Real Life zum Beispiel nicht gegönnt. Die Spiele, die ich gesehen habe, waren relativ am Anfang der Vorbereitung, beziehungsweise zwischendrin haben wir mal gegen Frankfurt 2 gespielt. Da haben wir zwei Halbzeiten gesehen, die völlig unterschiedlich waren. Einmal standen wir ganz tief die ganze Zeit. Scheint was gewesen zu sein, was er ausprobieren wollte. In der zweiten Halbzeit total aggressives Pressing. Ich schätze mal, dass so das, was man so gehört hat, und ist das Zweitere eher sein Ding. Aber was mir einfach bei der Kaderplanung auffällt, es wird extrem auf die Flügel gesetzt. Ich denke mal, dass das so das Ding ist, Flanken rein. Wir haben jetzt große Stürmer, sag ich mal, mit Beuten, körperlichen, mit Julian Ulbricht, der auch eigentlich alles zu können scheint, von Fuß bis Kopf. Also ich glaube, dass wir es eher wieder über die Außen probieren, was sozusagen das Gegenstück von dem ist, was wir letzte Saison gesehen haben.
Und das Gegenstück von dem, was wir tun, das ist schon mal ganz interessant, weil wir so, wie es aktuell scheint, bei Ende überhaupt kein flügellastiges Team sind. Das könnte eine interessante Kombination werden im ersten Spiel.
Ja, wobei man auch sagen muss, also zumindest kritisieren oder bemerken wir im Podcast das immer, dass uns auf jeden Fall noch jemand fürs Zentrum fehlt. Also wir haben Julian Riedmann und Maxi Thalhammer, die beide eher im zweiten Glied waren, so als Sechser-Achter, und so einen richtigen defensiven Mittelfeldspieler, der jetzt nicht gerade aus der Jugend hochkommt oder so. Da haben wir auch einen und wir sind natürlich hoffnungsfroh, dass der irgendwie den nächsten Schritt macht, aber so jemanden, der da richtig das Ganze orchestriert, der da richtig dein Anker sozusagen im Mittelfeld ist, auf den warten wir noch.
Okay. Ach, dann gucken wir doch einfach mal so ein bisschen auf eure Neuzugänge und Abgänge und dann auf die einzelnen Mannschaftsteile. Dann können wir das nochmal etwas detaillierter besprechen. Du hast eben schon ein bisschen was zu den Abgängen gesagt. Ich habe jetzt mal drauf geguckt, was mir auch so ein bisschen bekannt ist. Also am prominentesten, auch wenn man die dritte Liga so ein bisschen verfolgt hat, Jana Sitan aus dem defensiven Mittelfeld ist nach Essen gegangen. Der fehlt euch vermutlich, gerade auf der Position. Ja, Felix Lohkämper hast du schon genannt, letzte Saison 16 Tore. Der ist genau wie sein Kollege Arianit Ferrati aus dem offensiven Mittelfeld lieber Geld verdienen gegangen in der Regionalliga beim SV Sandhausen. Die haben generell ein bisschen bei euch gewildert. Ich glaube, noch ein Nachwuchsspieler war auch noch dabei. Es sind aber vermutlich... Ja, genau. Es sind vermutlich die kulturellen Aspekte, die da reizen. Oder sie haben als Kind alle schon in Sandhausen-Bettwäsche geschlafen, falls es so etwas gibt. Waren das sehr wichtige Leute für euch?
Also bei Ferrati gehen die Meinungen auf jeden Fall auseinander. Ferrati wollte unbedingt bleiben und man hat ihn einfach nicht verlängern wollen, warum auch immer. Ob das jetzt mit einer künftigen Spielidee zusammenhängt oder könnte mir auch vorstellen, dass der extrem gut verdient hat. Ne? Der ist aus der... Ich meine sogar ersten Liga in Holland dann wieder zu uns gekommen. Der war ja früher schon mal bei uns und deswegen ist er auch eine gewisse Identifikationsfigur gewesen. Und statistisch betrachtet hat er schon auch viel gemacht. Also auch in der dritten Liga, glaube ich, einer der besten Passgeber, was so progressive oder ein bisschen riskantere Pässe, halt einfach gewinnbringende Pässe sozusagen angeht, war er schon einer der Stärkeren. Ich weiß nicht, ob die da nicht auf diese Statistiken geschaut haben, ob sie sagen, es ist nicht mehr unser Stil, da mit so einem richtigen Zehner zu spielen. Also wir haben es nicht so richtig verstanden, warum man den nicht verlängert hat. Und da der halt auch kürzlich Vater geworden ist, gehe ich mal davon aus, dass er einfach gesagt hat, hey, ich will in der Region bleiben. Und der sportliche Leiter, der in Sandhausen jetzt arbeitet, hat ihn auch, war vorher bei uns und hat ihn zu uns geholt wieder. Und ähnlich ist es mit Lo Kemper. Der wurde auch von Anthony Loviso, so heißt der sportliche Leiter in Sandhausen, zu uns geholt. Und da waren die Gründe ja ganz klar, diese Disharmonie, diese, sag ich mal, menschlichen Gründe, dass er gegangen ist und dann auch gesagt hat, hey, ich habe jetzt hier ein Haus in der Nähe gebaut oder was und ich will jetzt hier bleiben. Meine Tochter kommt jetzt in die Schule, so, ich will in der Region bleiben, ich wechsle jetzt nicht nochmal nach, was weiß ich, Essen oder so. Und deswegen gehe ich lieber eine Liga tiefer und bleibe aber in der Region. Also für mich sind das beides krasse Verluste sozusagen. Ja. Die hätte ich gerne weiter bei uns gesehen. Und ich glaube, so geht es den meisten Waldhof-Fans.
Es kam ja auch was neu dazu. Ne? Ihr habt aus Bielefeld Saren Renbrasé geholt, dann für den Angriff. Und aus Dresden, glaube ich, Claudio Kammerknecht als defensiven Spieler. Mhm. Wie sind so deine ersten Eindrücke bei den beiden?
Also das sind die Namen, die uns so aus der zweiten
Liga bekannt sind. Genau, das ist was man so kennt dann als Beobachter, ja.
Ja, also Saren Renbrasé war nicht so wirklich, also der hat schon Minuten gehabt jetzt in der Vorbereitung, aber da ist auch immer mal ein bisschen so ein Zwicken im Oberschenkel oder so zu verspüren gewesen. Also der hat noch so ein bisschen, sage ich mal, verletzungsbedingten, fitnessbedingten Rückstand scheinbar. Es war sogar, wir haben ja noch den Leroy Mickels geholt aus Aserbaidschan, der allerdings bei Duisburg schon und noch irgendwo Drittliga-Erfahrung auch gesammelt hatte. Und da hat man den explizit geholt mit dem Ding, wir haben gemerkt, wir brauchen noch Verstärkung auf dem Flügel. Und das wirkte für uns wie so eine kleine Anspielung auf den Saren Renbrasé, dass er vielleicht doch nicht so bisher geliefert hat, wie man sich das erhofft hat.
Okay.
Und Kammerknecht, ich denke, also der ist jetzt quasi in dem Mannschaftsrat, beziehungsweise einer von vier Kapitänen. Da ist die Erwartungshaltung ganz klar, dass der die Defensive stabilisiert. Die war auch unser größtes Problem letzte Saison. Und ja, da hoffe ich, bin ich guter Dinge, dass er da uns noch ein bisschen mehr Qualität gibt in der Verteidigung. Ja, okay. Also da, denke ich, kann man zufrieden sein erstmal mit dem Transfer.
Ja, andere Namen, die ihr so geholt habt diesen Sommer, sind zumindest in Deutschland weniger bekannt. Als Stürmer kam Gonzalo Gregorio vom FC Noah in Armenien, wo er auch 2025 Torschützenkönig geworden ist. Und Rui Mota war sein Trainer dort, glaube ich. Also er hat da wahrscheinlich seine Hände mit im Spiel gehabt. Ist er als ein Fixpunkt in der Offensive vorgesehen oder teilt er sich die Rolle mit Julian Ulbricht, der letzte Saison noch in der Regionalliga für Meppen immerhin 27 Tore erzielt hat?
Der Gregorio ist, ja, der war, hat zwar einmal die Liga zerschossen in Armenien, aber dann hat er auch einmal eine Saison gar nicht gespielt, und zwar die letzte Saison. Deswegen ist der für mich die totale Wundertüte.
Ja.
Und der hat auch in den Vorbereitungsspielen jetzt immer nur so 10 bis 20 Minuten gemacht. Okay. Hat da für mich nicht besonders gut gewirkt. Auch wenn ich mir die Tore anschaue, die er erzielt hat, dann in so Highlights-Clips von dieser Saison, wo er so gut war, denke ich mir, ich weiß nicht, ob er den Platz und die Gelegenheiten so in der dritten Liga bekommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein böses Erwachen gibt. Deswegen, ich bin von dem Transfer nicht überzeugt.
Okay.
Aber ich hoffe natürlich, dass ich da eines Besseren belehrt werde. Aber Stand jetzt ruhen meine Hoffnungen tatsächlich auf Julian Ulbricht. Von dem bin ich eigentlich auch positiv angetan, sage ich mal, von dem, was ich bisher gesehen habe. Und Terence Boyd scheint jetzt auch nochmal echt in Form gekommen zu sein und fast schon die Form seines Lebens zu haben, körperlich. Also da habe ich jetzt auch nochmal Erwartungen, dass der vielleicht auch nochmal wirklich noch eine gute Saison in sich hat.
Ja, er wollte ja seine Karriere schon fast beendet haben. Und jetzt macht er aber doch, hängt er nochmal wahrscheinlich sein letztes Jahr, Fragezeichen, nochmal dran.
Genau, er hatte seine Karriere schon offiziell beendet. Und dann kam er eines Heimspiels mit dem Mikro nochmal vor die Kurve und hat gesagt, hey Leute, ich hänge doch noch ein Jahr dran. Ah. Und das wäre jetzt natürlich die Story des
Jahrhunderts. Okay, also könnte er auch in der Startelf auftauchen oder ist eher ein Einstürmersystem gerade?
Genau, also wir spielen schon so eher mit zwei Flügeln und einem Stürmer in der Mitte.
Mhm, okay.
Und
wahrscheinlich Ulbricht und Beuth dann als Joker oder sowas. Oder
so würde man es erwarten. Aber ja, Beuth hat jetzt auch ab und an mal echt in der Vorbereitung angefangen. Wir sind gespannt.
119. Minute schießt er euch im Pokal weiter gegen die Lauterer.
Das wäre dann die Story, genau.
Ja.
Dann ist er auch bei mir endgültig als Waldhöfer anerkannt.
Ah, sehr gut. um ganz kurz das Segment quasi mit den Neuzugängen abzuschließen. Wir haben jetzt über ein paar gesprochen und die rausgepickt, die uns beiden so am ehesten was gesagt haben. Haben wir aus deiner Sicht jemanden vergessen, auf den wir jetzt hier nochmal den Fokus legen sollten, der jetzt neu dazugekommen ist, wo du sagst, ah, Thorsten Andi, da habt ihr aber noch das Juwel gar nicht entdeckt.
Also wer einen guten Eindruck gemacht hat, wirklich, ist Jit Okeke. Das ist Rechtsverteidiger, wobei ich glaube, Verteidiger kannst du da streichen. Das ist einfach so ein rechter Schienenspieler, der, denke ich, schon seine Stärken ganz klar im Vorwärtsgang hat. Der ist schnell und sucht es eins gegen eins und hat uns allen in der Vorbereitung jetzt echt gut gefallen.
Zumal da auch Kammerbauer spielt, oder? Hinten rechts. Also das heißt, er könnte vor ihm vielleicht dann den Flügel mit ihm bilden.
Ja, wobei Kammerknecht, meinst du? Kammerknecht gilt jetzt hier erstmal als Innenverteidiger, aber die können eigentlich alle alles spielen. Also Klünter kann auch theoretisch Rechtsverteidiger spielen. Aber genau, Okeke würde ich sagen, der hat schon seine Stärken im Vorwärtsgang und das hat uns gut gefallen. Und Moritz Polte, 18-jähriger Innenverteidiger von BFC Dynamo Berlin gekommen, hat jetzt eigentlich auch einen guten Eindruck gemacht. Wird natürlich schwer für ihn, an Kammerknecht oder Klünter vorbeizukommen.
Okay, also mit den beiden rechnest du in der Innenverteidigung wahrscheinlich, ja?
Das wäre jetzt erstmal das Logischste, ja. Das wäre die Erfahrung. Aber mal sehen, ja.
Na, okay. Ja, wenn wir uns die Spieler dann eben angucken, die auch schon da sind, dann gucken wir nochmal ganz kurz hinter die beiden. Im Tor steht oder stand zumindest letzte Saison bei euch Tymen Nijhuis, niederländischer Keeper. Ist ja auch dieses Jahr die Nummer 1, gehe ich jetzt von aus bisher, habe da nichts anderes gehört. Wenn ich mir so die Rankings angeguckt habe letzte Saison, da taucht er jetzt nicht unbedingt in den Top-Listen auf. Was ist er für ein Keeper und wart ihr letzte Saison so mit ihm zufrieden?
Ja, also er ist so ein bisschen ein, ja, wie soll ich sagen, also mein Podcast-Kumpel, der Flo, der ist da ja ziemlich tief drin im Thema Statistiken und er ist gar kein Freund von ihm. Also gerade auch, wenn man sieht, wer vorher dann weggeschickt wurde für ihn. Da sind die Werte einfach viel besser bei Jan-Christoph Bartels, der vorher bei uns im Tor war. Und ja, Nijhuis ist mit Sicherheit irgendwie nicht schlecht, aber ich glaube, er hat auch sowas wie so eine Stammplatzgarantie. Der hat echt viel Geld gekostet, die haben sich den echt was kosten lassen und ich glaube fast schon so, dass er das im Vertrag stehen hat. Fand jetzt Jan Niemann in den Spielen, wo Nijhuis jetzt mal in der Vorbereitung auch verletzt war, nicht schlecht. Aber ich denke schon, ja, der wird auf jeden Fall Nijhuis im Tor stehen. Und
ist er so ein mitspielender Keeper oder ist es mehr so die klassische Linientorwart?
Er wurde uns angepriesen als die holländische Torwartschule, die ja sehr ins Spiel involviert ist. Ja, kann ich jetzt eigentlich nicht so viel dazu sagen.
Also Begeisterung höre ich jetzt nicht bei euch raus.
Nee, was mir wirklich aufgefallen ist, dass ich ihn schwach fand, sozusagen im 1 gegen 1, also im Rauskommen, wenn einer allein aufs Tor zuläuft, da ist er so ein bisschen zögerlich und so. Aber ich bin jetzt auch kein, sag ich mal, Torwart-Experte, dass ich das richtig beurteilen kann. Also er hat schon mal auch eine geile Parade in sich. Aber wie du es oder wie ihr es auch richtig recherchiert hattet, er gehört, glaube ich, nicht zu den besten Torhütern der Liga. Also, ja.
Okay. Ja, die Abwehr haben wir ja gerade, glaube ich, schon soweit durchbesprochen. Innenverteidiger, Rechtsverteidiger. Haben wir auf der linken Seite noch jemanden, über den wir dringend sprechen müssten? Oder sagst du, ja, Abwehr haben wir eigentlich, da sind wir jetzt sind wir durch.
Lukas Klünter wäre schon interessant vielleicht zu hören,
ja, okay,
welchen Status er hat. Der war ja auch Kapitän. Zuletzt ist vermutlich immer noch, ist ja ein Bundesliga-erfahrener Mann, immerhin aus seinen Bielefelder Zeiten. Also was kannst du uns zu ihm so sagen?
Also in diesen beiden Abstiegs- oder fast Abstiegssaisons, da ist er dann, also er ist jetzt vor zweieinhalb Jahren, dann im Winter gekommen und war auf Anhieb einfach, ja, eine Verstärkung. Hat da immer Rechtsverteidiger gespielt. Wir haben immer gesagt, stell den in die Innenverteidigung, weil er echt flink ist, auch noch in Anführungszeichen für sein Alter. Und er ist ein ruhiger Typ, glaube ich, aber er ist ein absoluter Leistungsträger, also Ich bin Gott froh, dass der geblieben ist. Da gab es auch ganz kurz so das Ding, wegen dieser atmosphärischen Störung könnte auch Klünter sich umschauen. Ich bin richtig froh, dass er geblieben ist. Ist ein grundsolider Kapitän und wie gesagt, ich hoffe, dass er in der Innenverteidigung bleibt und sein Speed und alles nicht für die Außenbahn verschwendet wird. Weil im Offensivgang hat er jetzt nicht so die Stärke, aber er ist richtig gut darin, einfach nochmal jemanden einzuholen, wenn es ins Laufduell geht und dann nochmal die entscheidende Grätsche rauszuholen. Und Klünter, absolute Bank, also für mich einer der zuverlässigsten Spieler im Kader. Wenn du auf die linke Abwehrseite gucken willst, haben wir jetzt Jannis Hör geholt von Hoffenheim 2. Hat für uns natürlich irgendwie den schönen Beigeschmack, in Anführungszeichen, dass der bei uns aus der Jugend auch kommt. Also das ist jetzt quasi wie so eine kleine Heimkehr. Er ist eigentlich ein Rechtsfuß. Er ist eigentlich nur als linker Verteidiger gelistet, weil er in Hoffenheim nicht an Lukas Erlein vorbeigekommen ist, der jetzt nach Leverkusen gewechselt ist und von dort direkt nach Cottbus verliehen wurde, 2 Millionen Marktwert. Da war einfach für den Jannis Hörn, glaube ich, einfach nicht der Platz auf der rechten Seite. Aber ich glaube, da würde er besser hingehören. Vielleicht sogar in die Innenverteidigung, weil es ist eigentlich auch ein recht körperlicher Spieler, der seine Stärken auch, glaube ich, eher echt gegen den Ball hat. Also vielleicht ist es sogar auch ein Innenverteidiger-Potenzial bei ihm. Also das ist nämlich auch noch so eine Sache. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch 2 Außenverteidiger für jede Seite, also für jede Seite einen mindestens.
Ja. Okay. Ja, und im Mittelfeld, da hatten wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Da ist jetzt so als der einzige bekanntere Spieler Maximilian Thalhammer geblieben, der aber bisher bei euch noch scheinbar, so habe ich das eben zumindest rausgehört, nicht so die ganz große Rolle gespielt hat, obwohl er ja eigentlich Zweitliga erfahren ist, ne? Regensburg, Ingolstadt, Paderborn, Osnabrück. Wird er jetzt ein neuer Fixpunkt voraussichtlich werden oder sagst du wirklich, da muss unbedingt noch was passieren? Das fehlt uns gerade noch total.
Thalhammer hat immer einen Fehler in sich, also der hat immer so einen kapitalen Bock. Ist er quasi.
Das hören wir gerne.
Hat er da das Potenzial für, deswegen. Und wenn du halt als Zweitligaspieler dann runterkommst, dann ist zumindest für mich, und ich denke mal, die Erwartungshaltung wurde auch im Team an ihn gestellt, dass er eine Führungsperson wird. Aber ich glaube, er ist ein ziemlich ruhiger Spieler und irgendwie ist er in diese Rolle nicht reingewachsen. Deswegen hat er auch seinen Platz verloren an Janne Sitan, weil der war halt einfach ein Lautsprecher, ein emotionaler Leader, der auf jeden Fall fußballerisch limitiert ist, aber halt eben diesen Spirit auf den Platz gebracht hat. Und das macht Thalhammer irgendwie nicht. Dazu ist er nicht wirklich torgefährlich, also er bringt auch nicht nochmal diese Komponente rein. Ja, er ist ein Allrounder, der aber in nichts so richtig, richtig gut ist. Und deswegen sage ich, ja, auf jeden Fall brauchen wir noch jemanden, der das Spiel da auf der 6 dirigiert.
Ja, man kann auch natürlich auch sagen, dass er in der zweiten Liga niemals so bei den Vereinen so richtig ein herausstechender Spieler war. Ne? Also er ist bei vielen Clubs gewesen, aber niemand hat gesagt, oh, der Thalhammer bei Ingolstadt, das ist einer, so nach dem Motto. Ne? Also ja, okay, ich verstehe das. Das wird natürlich interessant, wo wir so einen Fokus auf der Zentrale haben mit unserer Raute. Wenn da gerade eigentlich eure Schwäche liegt, während gleichzeitig wir zwar keine schlechten Flügel oder Außenverteidiger haben, aber interessanterweise halt unser Spiel sehr wenig über außen läuft. Also darum, das finde ich von der Kombination her wirklich sehr, sehr spannend. Da kann ein richtig spektakuläres Spiel draus werden am nächsten Freitag, das muss man sagen.
Ja, man hatte versucht, so dieses spielerische Element durch Adama Diakabi zu lösen, der eigentlich ein Flügelspieler ist. Es ist ja auch eine hochtrabende Biografie. Der hat schon mit Mbappé bei Monaco, glaube ich, gespielt, als er relativ jung war. Hat dann aber irgendwie nicht den Weg genommen, den Mbappé genommen hat.
Komisch. Und
bei uns wurde er irgendwie ins Zentrum gestellt. Man sieht sofort, wenn der Mann den Ball hat, dann kann der auf jeden Fall 100% kicken. Also der behandelt den Ball ganz anders als die anderen Spieler. Aber so richtig, richtig ist er auch nicht angekommen, vor allen Dingen auch wegen seiner Verletzungsanfälligkeit. Deswegen brauchen wir auch für das spielerische Element noch jemanden. Die Hoffnungen liegen jetzt so ein bisschen auf dem Rückkehrer Recepi, der jetzt von Havel so wieder aus einer Laie zurückgekommen ist und wohl jetzt echt nochmal aufgeblüht ist, auch in der Vorbereitung. Und vielleicht schafft er es jetzt auf ein neues Level zu kommen. Aber ja, das ist für uns echt noch genau die Zentrale, noch so ein bisschen die Baustelle. Ich bin auch sehr gespannt, wie das dann gegen euch läuft, weil es ist mir natürlich auch nicht verborgen geblieben, dass Alexander Ende da eigentlich sein Spiel aufziehen will.
Ja, lass uns doch mal in die Zielgerade einbiegen. Ihr habt den letzten Test gestern mit 1-0 gegen Eintracht Frankfurt verloren. Heute Abend, also wir nehmen sonntags auf, heute Abend spielt ihr noch im BFV-Verbandspokal beim FV Elztal. Ist ungefähr so bekannt wie der SV Biemenhorst, gegen den wir im Niederrhein-Pokal antreten werden. Vor der Saison ist ja die Frage nach der Erwartungshaltung immer einigermaßen entspannt. Das kann ja dann im Winter schon alles immer ganz anders aussehen. Auch da können wir ein Lied von singen aus der vergangenen Saison. Aber was glaubst du, wo geht die Reise hin für den Waldhof? Und dann auch ganz konkret, was glaubst du, wird am Freitagabend im Karl-Benz-Stadion so vonstatten gehen? Was wird passieren? Seid ihr bereit? Habt ihr Bock?
Ey, am Bock fehlt es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, gerade bei uns, die wir auch nur in Anführungszeichen zugucken müssen. Ich glaube, wir freuen uns alle auf dieses Spiel. Also ich freue mich natürlich auch, wenn ich da lese, dass wieder die Westtribüne voll sein wird, also der Gästeblock, da könnt ihr euch
nicht
auch
nur freuen.
Jo, 3400 Düsseldorfer kommen mit.
Ja, genau. Also das ist einmal die komplette Hintertortribüne. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das noch irgendwo im deutschen Fußball mit noch gibt, dass man als Gästefan eine komplette Tribüne bekommt.
Ja, in Wolfsburg wahrscheinlich oder in Hoffenheim.
Die Haupttribüne. Ja.
Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und ja, was so die sportliche Erwartungshaltung angeht für die komplette Saison, für mich ist es einfach ich habe das in unserer letzten Folge schon gesagt, für mich ist dieser Kader ein riesiger Wettschein. Es sind ganz viele Spieler, die so 50-50, die können, kann kommen, kann aber auch nicht kommen. Und deswegen schiebst du quasi eine Wette auf die andere und damit potenziert sich dein Risiko, dass der ganze Tipp kaputt geht, in mal übertragenen Sinne gesprochen. Und aus dem Grund sehe ich davon, keine Ahnung, obere Tabellenhälfte bis untere Tabellenhälfte, alles im Bereich des Möglichen. Was man jetzt hört von der Vorbereitung und auch was man gestern nochmal gegen die Eintracht gesehen hat, es ist in Ordnung, es macht Mut, es macht auch Lust. Die Konstanz wird es dann ausmachen. Ich glaube, die haben gute Spiele quasi in sich, diese Mannschaft. Sie haben aber bestimmt auch noch viel, ja, müssen sich noch viel vor sich, um sich richtig zu finden als Mannschaft. Und in dem Sinne kann ich mir auch vorstellen, dass wir dann gegen euch am Freitag, ich sehe wirklich irgendwie alles vom 5-0 bis zum 0-5, alles im Bereich des Möglichen. Ich glaube, euch geht es vielleicht ähnlich, weil ihr auch nicht 100% wisst, was jetzt da für eine Truppe dasteht, genau. Ob das funktionieren wird. Und ja, am Ende wird es vielleicht ein 0-0 oder so. Wir denken, es kann alles irgendwie werden.
Keiner ist schlauer.
Es ist wirklich schwer. Aber ich meine, ich habe natürlich als Walter-Fan auch irgendwie so einen leichten Pessimismus immer in mir. Deswegen bereite ich mich mental immer aufs irgendwie Schlechtere vor. Mhm. Wobei ich einfach richtig Bock habe auf die Saison. Und ich habe, also nimmt es mir nicht übel, aber natürlich ist das Highlight in ja, 3 Wochen.
Ja, gegen, das Pokalspiel.
Im Pokal. Und da sehe ich es genauso. Ey, ich sehe uns die 3-0 wegschwarten. Ich sehe uns die 3-0 verlieren. Ich sehe uns Elfmeterschießen gewinnen. Was weiß ich? Ich habe null Ahnung. Es ist
ja, die Rivalität ist uns nicht verborgen geblieben. Dominik Heinz spielt ja jetzt bei Fortuna. Und der hat uns schon, als wir uns mit ihm unterhalten haben, erzählt, ja, dieses erste Spiel in Mannheim, das darf für ihn als Pfälzer nicht verloren werden. Das ist für ihn, also der ist heiß wie Frittenfett auf diese Partie. Der sagt schon, das ist für ihn eine Sache der Ehre, diese Partie. Ja, aber nur noch ganz kurz, also nochmal nachgehakt und so gesamt, was erwartest du von der Saison? Eher so ein Übergangsjahr jetzt durch viel Veränderung? Schielt ihr mit einem Auge doch nach oben oder sagst du, nee, zumindest die Jahre davor, jetzt die letzten beiden, haben uns vorsichtig werden lassen. Erstmal Klassenerhalt und alles andere sieht man dann.
So gehe ich da dran. Also ich sehe, du musst ja unter die ersten 2 kommen für den direkten Aufstieg und dann für die Relegation auf den 3. Platz und da sehe ich, 5, 6 Mannschaften, die da wesentlich größere Chancen drauf haben als wir. Deswegen wäre das für mich eine absolute Überraschung, wenn wir da ein Wörtchen mitreden würden. Und genau, das werdet ihr auch merken. Die Liga ist mega eng, die zweite Liga ist auch mega eng, aber keine Ahnung, die dritte Liga, da hast du auch so viele verschiedene Mannschaften, auch mit diesen Zweitvertretungen, dann stellen die auf einmal einen Spieler hin, der 8 Millionen Marktwert hat, so.
Ja.
Das ist so unberechenbar und dann spielen die dich her und deine Mannschaft sieht aus wie die letzte Gurkentruppe, weil da halt irgendwie so ein paar 19-Jährige dich halt mal kurz auseinandernehmen und in nächste Woche verlieren die aber wieder 6-1 oder so. Das ist wirklich schwer zu sagen. Es ist selten der Fall, dass wirklich Mannschaften komplett durchmarschieren und andere Mannschaften komplett unten am Tabellenende sind. Oder es sind dann vielleicht 1, 2 Mannschaften, wo du relativ schnell weißt, okay, die werden absteigen, weil die einfach nicht die Qualität haben, aber die Punkte können sie dir ja trotzdem noch klauen. Also deswegen ist das für mich, ja. Also ich sage ungefähr so wie letzte Saison würde ich das erwarten, Tabellenmittelfeld bei uns.
Okay.
Ja. Dann haben wir noch zum Ende unsere Gourmet-Lucullus-Frage. Die stellen wir jedes Mal, denn du hast ja eben schon gesagt, ungefähr 3.500 Düsseldorfer. Ich habe gehört, man deckt sich auch an den angrenzenden Blöcken aktuell noch ein. Also lass uns vielleicht noch 50 Leute mehr sein, werden die Reise nach Mannheim antreten. Wo kann man denn vor dem Spiel, nach dem Spiel in Mannheim etwas essen und trinken, ohne dass man um Leib und Leben fürchten muss, wenn man jetzt nicht schwarz und blau trägt?
Ja, also ich würde das
ist etwas, ist die gewohnt provokante Frage, die stelle ich auch bei Hoffenheim 2 genauso. Das
wenn, als ob wir eine Vorschau-Interview zu Hoffenheim 2 machen.
Mal sehen, mal sehen.
Also, ich denke, in Mannheim, also ich meine, mit der Konstellation jetzt, wir haben eigentlich überhaupt gar keine Berührungspunkte gehabt und es gibt da, glaube ich, jetzt auch keine größere Rivalität oder irgendeinen Grund, dass man sich da total spielefeind wäre, würde ich eigentlich sagen, die ganze Stadt steht euch offen, wenn ihr mit einem Lächeln da kommt und nicht irgendwie, was ich jetzt nicht von ausgehen würde, dass man da denn irgendwie komische Sprüche drückt oder so und noch den extra provoziert. Also ich glaube, die Leute werden da offen sein und mit euch ins Gespräch kommen. Genau, von daher.
Hast du ein paar Empfehlungen? Also ein paar Orte, wo du sagst, oh, da gibt es super Bier oder da gibt es was Feines zu essen?
Ja, das Thema Lokales Bier ist ja bei uns.
Bei euch Ebbelwoi macht man das auch noch? Ihr seid ja keine Hessen, ne? Aber
es ist dann ein angrenzendes Gebiet. Ja. Aber ich als gebürtiger Mannheimer habe jetzt keinen besonderen Drang zu Ebbelwoi. Wir trinken dann eher noch Schorle, also Weinschorle, Weißweinschorle.
Ihr geht dann mehr Richtung Weinanbau schon, ja?
Okay. Kulturell sind wir mit den Pfälzern gar nicht so unähnlich, das kann man glaube ich sagen.
Okay. Deshalb die Rivalität,
ja. Was das Thema Bier angeht, ist ja natürlich bei uns jetzt ein Wunderpunkt, weil unsere letzte Brauerei jetzt insolvent geht.
Oh.
Die Eichbaum, das älteste Unternehmen Mannheims. Also wenn ihr das noch trinken wollt, das werdet ihr nächste Woche noch schaffen. Dann könnt ihr in die Zentrale gehen, aber da wird es relativ voll sein. Also da werden viele Leute sein in der Innenstadt. Und ansonsten, ja, bei uns kann man auch sehr gut Döner essen.
Okay. Ist tatsächlich, hast du da einen Laden, einen konkreten, den du empfiehlst?
Geht einfach an den Marktplatz und hinten, da gibt es zig Läden, die es auch. Also Mannheim ist da so ein bisschen auch so ein Foodspot für diese Art von Küche. Also das ist.
Also am Marktplatz, ja, würdest du sagen, da wird man gut versorgt. Okay.
Ja. Ist natürlich
die
auf deiner
Version
Seite,
der Düsseldorfer dahin.
Ist ein bisschen schade, weil natürlich da auch irgendwie, sag ich mal, die deutsche Küche ein bisschen hinten runterfällt bei dem ganzen Thema, aber ja. Die findet man dann eher noch in den Stadtteilen, sage ich mal.
Ja, okay. Ja, klingt ja auf jeden Fall interessant. Alle gut, sagt man bei euch, Philipp, oder? Zur Verabschiedung, oder bin ich da komplett falsch? Alle hopp. Ja. Okay.
Dann sagen wir das.
Dann sagen wir das. Vielen Dank für deine Zeit und deinen Besuch. Das war auf jeden Fall interessant. Und ja, dem SV Waldhof alles Gute. Perspektivisch, ich kenne sie ja auch noch als Zweitligist, auch wenn ich euch jetzt nie selber live gesehen habe. Aber irgendwann wäre das vielleicht auch mal wieder schön, Mannheim etwas höherklassig begrüßen zu dürfen.
Es wäre zumindest vereinshistorisch eigentlich die passende Spielklasse. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also die meiste Zeit hat man eigentlich, wenn man sich das alles anschaut, immer noch erstklassig oder zweitklassig gespielt.
Ja, wunderbar. Ja, und das war's dann auch mit unserer zweiteiligen Folge heute. Darum bleibt mir dann am Ende wie immer nichts anderes, als jetzt dem Philipp, dem Andi und euch da draußen das Tschüss anzubieten.
Ja, macht es gut. Tschüss. Und Philipp, dir gebühren die letzten Worte in diesem Podcast als Gast.
Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass ihr uns da gefragt hattet, dass ich hier unseren Verein quasi auch vertreten durfte. Es ist mir immer eine gewisse Ehre, da auch nach Düsseldorf in dem Fall auch mal ein bisschen unsere Sichtweise zu bringen und an eure Zuhörerschaft und an alle Düsseldorfer natürlich auch liebe Grüße. Und genau, die 3 Punkte lassen wir dann aber natürlich in Mannheim am Freitag. Ciao, ciao.